Servus, ich bin der Tobias Knewitz aus dem Welsbachtal im nördlichen Rheinhessen. Ich bin Winzer und habe mit meiner Familie ein Weingut da. Den Moritz Christian Brandt kenne ich mittlerweile schon seit einigen Jahren. Ich erinnere mich an unsere erste Begegnung, die war 2016 im Atelier, damals noch in München. Da hatte er unsere Weine und mich dann kennengelernt. Und irgendwie war da direkt klar, dass da für mich jemand oder für uns jemand arbeitet, der viel Gefühl für Menschen, Genuss und auch Atmosphäre hat. Und seit dieser Zeit ist relativ viel passiert. Der Moritz ist mit seiner bezauberten Frau zurück nach Hause, nach Rinteln gegangen und hat einen Ort geschaffen, der wirklich seinesgleichen sucht. Für mich ist es ein Ort, der viel Seele hat, ein Ort, ja, wo es um Wein, um Essen geht. Aber es geht auch um die Menschen und auch die Begegnungen, die besonderen Momente, die einfach auch so wichtig sind. Und was ich an dem Moritz sehr schätze, ist die Mischung aus Ruhe, Tiefe und großartiger Begeisterung. Was ich so besonders finde, er hatte unglaubliches Gespür für Qualität und ist nie irgendwie laut oder anstrengend, sondern sehr menschlich und auch sehr ehrlich. Und das schätze ich sehr an ihm. Und wenn ich so zurückblicke, ist es schön zu sehen, wie wir gemeinsam gewachsen sind über die Jahre, als Menschen, als Freunde und auch so auch als Familie irgendwie, weil unsere Kinder sind auch gleich alt. Deshalb freue ich mich sehr, dass er jetzt was über das Wendel Coast erzählt. Super spannendes Thema. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, nein, zu einem neuen Deep Dive Kalifornien mit dem Thema Central Coast bei Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Und ja, wir begeben uns wieder auf einen echten Deep Dive, also kein oberflächliches Planschen im Glas. Wir tauchen ein in die Central Coast Kaliforniens, dieses wilde, wunderbare Niemandsland zwischen den kühlen Nebeln des Nordens und den sonnendurchtränkten Hügeln des Südens, von Santa Barbara bis Paso Robles, von Santa Maria Valley bis zu den verborgenen Schätzen der Santa Cruz Mountains. Und hier tanzen Pinot Noirs wie fragile französische Diven im Nebel, Cabernets brüllen wie texanische Bullen in den Bergen und Rhöneblends flüstern Geheimnisse, die älter sind als die Nation selbst. Und alleine würde ich wahrscheinlich in diesem Ozean aus Terroir und Tannin ertrinken. Deshalb habe ich mir den perfekten Co-Piloten geholt. Ein Mann, der Wein nicht nur versteht, sondern ihn lebt, atmet und mit einer Präzision eines deutschen Ingenieurs und der Leidenschaft eines kalifornischen Visionärs zelebriert. Moritz Christian Brandt. Der Gastgeber ist Hotel Stadt Kassel und ein Mann, dessen Weinkeller wahrscheinlich mehr Geschichte erzählt als so mancher Roman. Warum Moritz? Er ist einfach kein trockener Sommelier mit Notizblock. Er ist ein echter Grenzgänger. Einer, der Flaschen nicht nur öffnet, sondern sie befragt. Und der ebenso in die Central Coast reingehört hat wie kein anderer. Und wir probieren vom eleganten Burgundergeist von Auburn-Climat bis hin zum bergigen Cabernet-Schrei der Dow Winery. Und Moritz kennt die Geschichten hinter den Etiketten nicht nur durch seine Reisen nach Kalifornien, sondern weil er einfach auch tiefer geht in die Thematik, ins Thema Wein, ins Thema Kalifornien, ins Thema Central Coast. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich bei den Importeuren, die uns diese Weine zur Verfügung gestellt haben, ganz herzlich bedanken. Das ist das Haus Lobenberg, Weingarten Eden, American Wine Club, Havesco und K&U die Weinhalle. Vielen lieben Dank, denn dank euch darf ich diese Weine mit ihm probieren. Und herzlich willkommen, lieber Moritz Christian Brandt! Wir hatten ja jetzt schon das Napa Valley mit Maximilian Wilm, wir hatten mit Justin Leone, hatten wir Sonoma County. Jetzt haben wir mit dir wirklich eine richtig komplizierte Geschichte. Wir haben die Central Coast. Warst du schon mal dort?
Ja, ich war schon mal dort, beziehungsweise ist auch witzig praktisch, dass mein früherer Lehnsherr Justin das Ganze im Vorfeld ja praktisch schon mit dir besprochen hat. Denn ja, er ist eigentlich derjenige gewesen, der mir in der Vergangenheit, insbesondere im Tantris, natürlich so die ersten, ja, Leitbilder praktisch dieser sehr, sehr spannenden Region, als auch natürlich der verschiedenen ABAs und Subregionen dort einfach mit auf den Weg gegeben hat. Und würde ich auch mal so mit eigentlich fast bezeichnen, dass er derjenige ist, der das Feuer damals wirklich entfacht hat. Und letztes Jahr war ich mit dem lieben Florian zusammen auf einer tollen Weinreise, die Wines of California damals organisiert hat. Das war eine ausgeschriebene Reise, auf die man sich bewerben konnte. Und da waren wir mit 15 anderen europäischen Sommeliers dort und sind unter anderem, wie gesagt, in Santa Cruz eigentlich so wirklich ganz offiziell gestartet. Und es war wirklich eine sehr spannende, toll organisierte Reise, die eigentlich eher so eine gewisse Golddigger-Stimmung eigentlich in der gesamten Gruppe initiiert hat, weil es gar nicht so wirklich darum ging, sich mit den gesamten bekannten Produzenten und Stilistiken eigentlich auseinanderzusetzen. Natürlich wurden die auch immer mal wieder auch klassisch mit reingespielt, aber es ging eigentlich eher darum, neue Produzenten, neue Stilistiken beziehungsweise einfach die Entwicklung von manchen AVAs halt einfach neu kennenzulernen. Und das war mega spannend.
Also ihr wart gar nicht in den klassischen Gebieten wie Sonoma oder wie Napa, sondern ihr habt die Central Coast abgefahren.
Also wir sind auch in der Central Coast gestartet, beziehungsweise in Santa Cruz, haben uns dann aber auch natürlich praktisch mit klassischen Stops in Napa und Co. dann natürlich auch die Zeit dort schön gemacht. Aber es war natürlich fest organisiert. Aber es ging diesmal wirklich einfach auch klar darum, etwas, sag ich mal, für den europäischen Markt unbeleuchtetere Regionen und ABAs als auch natürlich Produzenten halt einfach dort ein bisschen mehr ins Licht zu führen. Und das hat natürlich dann einfach besonderen Spaß gemacht, beziehungsweise man hatte einfach auch wirklich einen tollen Austausch und Fokus. Es ging hier nicht eher darum, dass man Verkostungen so im klassischen Stil, natürlich gab es das auch, aber großen Verkostungsräumen mit einem Master of Wine vorweg irgendwie dort abgehalten hat, sondern wirklich auch klarer, offener, herzlicher Austausch, das Ganze wirklich auch in schönen Umgebungen, und das hat das Ganze extrem aufgelockert und auch einfach das Verständnis dafür nochmal ganz anders gefestigt.
Und wie bist du da hingefahren? Also hattest du schon einen Überblick oder warst du da absoluter, ich sag mal, Kalifornien-Novize? Weil wenn du die Central Coast als solches nimmst, das ist ja ein Gebiet, was wirklich eine Ausdehnung hat. Ja. Also wir reden hier über 500, 600 Kilometer, also sprich, wir reden hier über eine Entfernung, um sich das so vergleichsmäßig vorzustellen, von Hamburg nach München, ungefähr jetzt roundabout im Großen und Ganzen. Und wenn man dann sagen würde, okay, darüber reden wir jetzt oder das besuchen wir jetzt, ist das natürlich, um das zu greifen, also eine richtige Aufgabe. Hattest du schon Vorerfahrung oder hast du es dort live erlebt?
Also es war jetzt mein dritter Besuch praktisch in Kalifornien selber, und der letzte wirklich prägende war eigentlich 2016 war es, als ich mit meiner Frau damals mal 5 Wochen nach Kalifornien geflogen bin. Das war auch dann etwas, sag ich mal, auch intensiverer Trip beziehungsweise Urlaub, den wir natürlich mit ziemlich viel Weinbasis im Background natürlich gespickt haben, aber wir haben uns damals eigentlich mehr nördlich von San Francisco aufgehalten und natürlich dann dort eigentlich auch eher so mehr abdriften in Richtung Napa, so große Klassiker, wie das damals natürlich auch einfach, wenn man das erste Mal da ist, ist man noch nicht so tief in der Thematik drin und schaut erstmal, okay, wo habe ich gewisse Anker und Fixpunkte, die ich aus meinem täglichen Restaurantleben einfach kenne, mit denen ich mich einfach jetzt auch mal wirklich visuell auseinandersetzen möchte. Also das waren dann Besuche bei Chateau Montelena beziehungsweise einfach auch große klassische Namen, um halt einfach erstmal so das typische Grundverständnis ein bisschen zu festigen. Und das war jetzt natürlich bei diesem zweiten Besuch einfach eine ganz andere Nummer. Und es war ja auch einfach ein etwas kühleres Willkommen, das war auch einfach das, also klimatisch gesehen, ne? Also ist das, ich erwischte mich direkt, als ich den Koffer packte und ihn dann in Santa Cruz auspackte. Naja, also Poloshirt und T-Shirt, das war eine ziemlich doofe Idee. Und hat natürlich auch einfach dann direkt so diese klimatische Einordnung dieser Region in Kalifornien einfach nochmal ganz klar auch am eigenen Körper nochmal besser darstellen können. Es ist nämlich einfach wirklich ein kompletter Kontext zu dem, was man sich eigentlich so als Zentraleuropäer unter dieser Region vorstellt.
So im Großen und Ganzen versuchen wir Kalifornien jetzt in dieser kleinen Serie zu unterteilen. Also haben eben die North Coast mit Sonoma und Napa haben Lowdides als vierte Episode und die Central Coast, wenn man das so als Ganzes sieht, wie könnte man das irgendwie in 3 Sätzen erklären? Also warum es in der Weinwelt so eine besondere Stellung einnimmt, aber eben auch innerhalb von Kalifornien?
Ja, es ist zum einen eine unglaublich vielfältige und ganz und gar nicht einheitliche Weinlandschaft, die einfach immer wieder auch ein besonderes Spannungsfeld, was ganz klar einfach auch natürlich durch den Pazifikeinfluss beziehungsweise durch die direkte Nähe zum Meer und dann natürlich aber auch diese ja, Skelett- oder rippenartige tektonische Formation, die wir dort einfach vorfinden, natürlich immer wieder pro Tal, pro kleinem Örtchen einfach wieder für Spannung sorgt. Es ist sehr, sehr vielfältig, sowohl vom Norden her, wo wir, sage ich mal, eher etwas kühlere, etwas kargere Sektionen für Chardonnay zum Beispiel oder ähnliches haben, also Santa Cruz zum Beispiel, was wirklich sehr, sehr geradlinige, sehr saline Stile mit sich bringt. Dann aber wieder natürlich dieses etwas, ja, vielfältigere, ja, Gerippe aus verschiedenen Bergsätteln, die sich einfach über die Mitte dann weiterziehen, bis natürlich nach unten, nach Santa Barbara, ganz in den Süden, Richtung Lompoc, was ja das Ganze so ein bisschen vom Städtewesen her unten abschließt, wo dann wieder natürlich ein bisschen mehr so mit Pinot Noir, mit den kühlen Winden und natürlich auch einfach so dieser kühle Luftzug, der einfach tagtäglich von der Küste dort reinkommt, experimentiert wird, was natürlich dann auch großen Namen wie ob es Au Bon Climat oder auch andere Produzenten sind wie Tyler zum Beispiel. Das Tyler war zum Beispiel so für mich eigentlich so einer der ersten Eindrücke, die ich damals mal blind hingestellt bekommen habe und ich das überhaupt nicht zuordnen konnte, woher diese kühle, diese klare filigrane Stilistik kommt.
Ging mir genauso. Also als ich den jetzt erstmal probiert habe, hatte ich das Gefühl, komplett in einer, ich mag so diese Vermischung der Welt manchmal nicht, dass man neue mit alter Welt vergleicht, aber für mich war es damals eben so, wo ich das niemals dem, also Übersee zugeordnet hätte, vom Gefühl her, von der Stilistik, von der Machart und dann aber irgendwo gemerkt habe, es ist was ganz Eigenes, also das kann man auch nicht irgendwie nach Europa stecken, sondern es ist eine ganz eigene Interpretation einer Weinstilistik, die man dort findet und das finde ich eben dort in der Central Coast total spannend. Ich mag es manchmal, das so ein bisschen zu veranschaulichen. Ich weiß nicht, ob du grundsätzlich Metapher gebrauchst oder damit gerne arbeitest. Ich finde es im Gästekontakt manchmal hilfreich, wenn man irgendein Bild zu Hilfe nimmt, um verschiedene Gegebenheiten zu transportieren. Vorab eine Frage, um das so ein bisschen so greifbar zu machen, wäre das für dich okay, wenn wir uns vielleicht so in vier Kernregionen, also sprich, ich würde vorschlagen, Santa Cruz Mountains vielleicht auf der einen Seite, dann Santa Barbara, auf der anderen Paso Robles und Monterey, dass wir das so ein bisschen als Haupt- und Kernthema nehmen? Mhm. Oder findest du es zu oberflächlich?
Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, dass diese vier Räume, glaube ich, didaktisch in der Richtung, glaube ich, eine ganz gute Aufschlüsselung einfach für die Central Coast geben, weil sie einfach natürlich auch ganz eigene Charaktere haben und einfach in der Richtung auch wirklich sehr, sehr gut erklären, worum es eigentlich geht. Beziehungsweise, wenn man sich diesen vier Unterregionen einfach so ein bisschen gewidmet hat, man auch das Ganze für sich selber sowohl vom geografischen als auch vom stilistischen der Weine her, glaube ich, sehr gut aufschlüsseln kann.
Wenn man diese vier Regionen nimmt, man würde sie mit irgendwelchen Bildern vergleichen, sei es mit, keine Ahnung, Autos, sei es mit Fußball oder mit Musik, also könnte man die mit Musik vergleichen? Hast du da irgendwie ein Gefühl, was wäre Santa Cruz Mountains, was wäre Santa Barbara, was wäre Paso Robles und was wäre Monterey?
Ja, das ist schon ein spannendes Thema, also insbesondere natürlich mit dem Thema Musik, also es ist ja nicht so, dass man das irgendwie alles über einen Kamm scheren kann. Wenn du so auf die Frage eigentlich eingehst, dann ist die Central Coast eigentlich eher, würde ich mal sagen, so eine Art Festival. Und was das angeht, gibt es vielleicht unterschiedliche Bühnen so in der Richtung, wenn wir es jetzt mal klar auf den musikalischen Sektor setzen. Und es gäbe die Bühne für Santa Cruz Mountains, was, glaube ich, so in der Richtung eher ein etwas gediegeneres, etwas entspanntere Atmosphäre darbringt. Die Leute sind eher so ein bisschen intellektueller, die das Ganze hören. Es ist eher weniger kantig und auch so vom Akustischen her wahrscheinlich eher so, dass man sagt, okay, das können wir uns, das kann man sich so schön auch im Nebenohr anhören, ohne dass man da direkt zu raven muss, in Anführungsstrichen. Also ich glaube eher, dass es so diese entspannte Jazz-Nummer, glaube ich, so mit Santa Cruz, glaube ich, schon auf jeden Fall da in der Richtung besser, glaube ich, für mich irgendwie vergleichbar wäre.
So sehe ich das auch. So geprägt von teilweise leisen Tönen, ja, trotzdem einer gewissen Tiefe, auch von Perfektion. Mhm. Also man kann sowas Entspanntes ja eigentlich nur spielen, wenn man eine gewisse genau. Perfektion darin hat und sich an nichts stört. Und genau das hat man, finde ich, bei diesen Weinen dort. Von dem her bin ich da komplett bei dir. Ich bin gespannt, Santa Barbara.
Santa Barbara, ja. Es ist ja ein bisschen vibrierender und ich sag mal auch natürlich ein bisschen vielfältiger, was das Ganze angeht. Also ich würde so in Richtung Indie vielleicht gehen, also eher auch so ein bisschen mit alternativen Einflüssen. Cool, auch immer noch handwerklich natürlich, mit einem tiefen Background und auch bestimmt stilprägend, aber doch natürlich irgendwie so ein bisschen schmissiger, stimmiger, was das Ganze angeht und natürlich auch ein bisschen mitreißender von der Stilistik. Da würde ich so in die Richtung, was Santa Barbara angeht, glaube ich, so in so eine schöne Indie-Richtung eigentlich eher gehen. Auch natürlich mit etwas, sag ich mal, auch moderneren Einfluss einfach dabei.
Was die Region ja, finde ich, ja auch schon mehr oder weniger spiegelt, weil ja. Sie zum einen sehr experimentell ist, zum anderen eigentlich fast auch das Labor der Central Coast ist. Viele Sachen, viele Trends innerhalb des Central Coast ja dort auch entstanden sind, ähnlich wie beim Indie-Rock oder bei Indie-Musik ja. Oder bei Indie-Punk oder so. Daher ja, würde ich das komplett unterschreiben. Jetzt haben wir diese ganz extreme Nord-Süd-Spannung da drin mit Santa Cruz und Santa Barbara, aber die Santa Cruz definiert sich ja eigentlich fast noch mehr durch die Ost-West-Relation. Ja. Und ziemlich im Osten situiert ist ja Paso Robles. Was wäre das für dich in Sachen Musik?
Tja, Paso Robles, es ist ja praktisch so geografisch eigentlich so genau auf der Mitte, so wenn man so ungefähr, sag ich mal, zwischen Lompoc und San Francisco so ungefähr, sag ich mal, da liegt. Und es ist für mich schon die etwas lautere, sagen wir mal, etwas publikums- und breitenwirksamere Appellation, würde ich mal sagen. Also so ein klassischer Stadion-Rock oder ähnliches, sage ich mal, so ganz im amerikanischen Stil, wenn da vor großen Massen erstmal meist E-Gitarren und Bass geprägten Instrumenten dann in der Richtung gespielt wird. Vielleicht auch noch so ein leichter Country-Einfluss dahinter, aber das Ganze schon sehr omnipräsent, laut, mitreißend, ein bisschen melancholisch, auch sehr selbstbewusst. Ich glaube, stolz von der Musik her. Ich glaube, das kommt da schon in der Richtung ganz gut. Also im Kontext zu Santa Barbara und Santa Cruz, jetzt ohne, dass es natürlich bewertend sein soll, bisschen grobschlächtiger, bisschen weniger filigrane Riffs, wenn wir jetzt so in Richtung von Instrumenten gehen, aber trotzdem natürlich immer noch wirksam.
Bin ich komplett bei dir, teile ich. Auf der einen Seite kann man sagen, als wenn man wirklich Stadion voll Musik für die Massen irgendwo, also dass sie auch nahezu jeder versteht, der mit drin steht und die Texte so sind, dass man sie auch mitgrölen kann. Auf der anderen Seite würde die Bude nicht voll werden, wenn das nicht gut wäre. Also so daher kriegt man diesen Brückenschlag hin, eben zwischen einer gewissen Einzigartigkeit, einer gewissen Perfektion auch im Sonstigen. Aber hier kann man einfach Barbecue und Party machen und kann das eben aktiv leben und auch die Nachbarn dazu einladen. Also man muss das nicht gediegen am Tisch, sondern da ist, ja, die große Hütte wird aufgemacht.
Genau.
Die Leute dazu eingeladen. Monterey, also was wäre das dann bei dir? Also Santa Lucia, Highlands, Monterey, wo würdest du das hinstecken, wenn wir rein musikalisch bleiben?
Tja, da bleibt dann eigentlich ja in der Richtung gar nicht mehr so viel, was das Ganze angeht, übrig, nachdem wir schon relativ klare Absteckungen bei den anderen Appellationen eigentlich so ein bisschen vorgesetzt haben. Monterey würde ich schon eher so ein bisschen auf diese klassische, etwas gesetztere und elegantere Art und Weise setzen. Und das wäre für mich klar eher alles das, was eher weniger mit Synthesizer, Elektrik oder viel Bass zu tun hat. Also eher auch so klassische Anklänge, kühl, ein bisschen zurückhaltender, Tiefe, weniger Höhen einfach dabei, tiefere Klänge, das Ganze aber auch mit einem akustischen Background einfach dabei. Also man braucht nichts, was da irgendwie für Verstärkung sorgt oder ähnliches, sondern ein schönes Akustikkonzert. Das ist es eigentlich so, was ich damit so ein bisschen mit klassischen Einflüssen eigentlich verbinden würde.
Also ich finde, damit hat man es auch schon so im ganz groben und grobe Schlechtigen dann auch wiederum unterteilt und hat für jede Region eine ganz eigene Identifikation gefunden, finde ich toll. Erinnerst du dich an dein allererstes Glas eines Weines aus der Central Coast, also von irgendwo her? Wo war das? Was waren deine Emotionen? Also das Erste, was dich wirklich bewegt hat. War das von Justin damals? War das irgendwo anders? War das ein Erlebnis oder irgendeine Geschichte dabei?
Also es war wirklich eigentlich, insbesondere weil ich natürlich noch nicht so diesen Zugang und auch Zugriff einfach zu diesen ganzen damals noch auch lange nicht so verfügbaren Weinen in Deutschland hatte. Es war tatsächlich, also von Tyler Winery, das war 2012 Chardonnay, Santa Barbara County von Tyler. Ganz klarer Salina, feingliedriger Stil, also wirklich wunderbar und beinahe tänzelnd eigentlich. Das war in einem Mittagsservice mal wieder, das war ja immer so der Klassiker natürlich, dass man im Mittagsservice im Tantris ja jetzt alles andere als irgendwie schlurfend unterwegs war, sondern eigentlich die Beine immer in der Hand hatte, aber zwischendurch natürlich immer sich nochmal gegenseitig gezeigt hat, was für tolle Weine die Gäste da genossen haben. Und das war mal wieder so eine dieser Geschichten, ja, einfach blind hingestellt und natürlich vollkommen falsch eingeordnet, wie sich das so gehört. Aber es hat mich sehr beeindruckt und hat natürlich echt die Lust auf mehr geweckt, dann auch mal natürlich sich mit der Stilistik von diesen Weinen gut selber, aber auch natürlich einfach mit der Bandbreite der Chardonnays insbesondere, das war so mein Einstieg eigentlich auch damals, auseinanderzusetzen und dann wirklich so die Magie von Santa Barbara oder auch so einzelnen Vineyards wie Sanford and Benedict oder wie auch immer dann halt einfach mal zu befassen.
Jetzt bei deiner Reise dort hattest du kulinarische Überraschung? Also ich glaube, wir haben ja teilweise ein komplett falsches Bild für die, die noch nicht dort waren, von Kalifornien, dann eben auch von der Central Coast. Wenn man hat immer nur so dieses Barbecue-Bild, dass alle irgendwie im Garten sind, dann, wenn sie Wein trinken, ist toll, sonst haben sie irgendwie einen Bad in der Hand. Mhm. Aber eigentlich bietet Kalifornien ja mehr. Wie würdest du die Central Coast kulinarisch einordnen? Wie würdest du das mit Weinkombinationen betrachten? Also wie kann man die Central Coast kulinarisch denken?
Also ich finde, es ist eigentlich genau das, was du sagst. Es ist eigentlich ein komplett verdrehtes Bild, was die Kulinarik insbesondere angeht, was wir insbesondere, sage ich mal, von der Westküste eigentlich als Zentraleuropäer haben. Es ist ja nicht nur so, oder beziehungsweise dieser gesamte Wein Thematik und Weinhistorie ist ja eigentlich auf agrarkultureller Basis dort entstanden. Das müssen wir auch einfach mal ganz klar natürlich vorwegsetzen. Es war nicht direkt als erstes der Wein, sondern es war natürlich als allererstes aufgrund der Pionierrolle von Siedlern bzw. Missionaren erstmal wichtig natürlich zu gucken, okay, wie kriegen wir hier eigentlich das Volk versorgt, wenn wir uns hier ansiedeln? Und daher finde ich es wahnsinnig beeindruckend und ich habe das auch sehr genossen, dort nebenher immer dort einfach auf den Märkten unterwegs zu sein und einfach die Vielfalt an Obst, Gemüse, an Fleisch und Fisch natürlich auch einfach zu sehen. Und natürlich ist es ja auch so, dass du nicht nur überall kilometerlange Rebzeilen hast, sondern auch extrem viel agrikulturelle Unternehmen beziehungsweise riesige Landflächen, die dafür ja natürlich auch genutzt werden. Und die Vielfalt als auch der Geschmack war wirklich fantastisch. Also sowohl was Früchte angeht, aber auch natürlich Obst und Gemüse. Und so hat sich das auch einfach bei der kulinarischen Untermalung der Reise dargestellt. Also es war sehr vielfältig. Ich habe selten so viel Salat in Kalifornien gegessen wie bei der Reise im letzten Jahr. Ja, aber war wirklich spannend und so würde ich das halt auch begleitungstechnisch eigentlich sehen. Also ich sehe es eher so, wenn man das kulinarisch irgendwie begleiten sollte. Ich würde es vielleicht eher mit zarten Fischgerichten, eher auch auf einer vielleicht etwas säuregeprägteren Basis vielleicht setzen, weniger mit cremigen Soßen, eher Frische, eher Salzigkeit, Würze natürlich auch dahinter. Und meistens sprechen die Produkte ja dann auch für sich selbst und aufgrund der besonderen Qualität. Und das würde, glaube ich, in der Richtung auch einfach den Weinen da in dem Punkt natürlich auch gut tun und das Ganze begleiten, ob es jetzt Chardonnay oder Pinot Noir zum Beispiel ist.
Ich war vor 2 Jahren das letzte Mal dort zusammen mit meinem Sohn. Wir hatten so eine kleine Rundreise gemacht, die sehr stark Central Coast geprägt war. Und was mich damals unglaublich geprägt oder berührt war dieses Bewusstsein für individuelle Produkte und Nachhaltigkeit. Also das kam mir gerade, weil du die Märkte angesprochen hast. Ich bin über die Märkte gegangen und allein diese Vielfalt an Äpfeln, an Pfirsichen, ja. Also wo es auch darum ging, keine Ahnung, wo der Pfirsich herkommt. Welche Sorte das ist, also selbst hier, wenn man wahrscheinlich 100 Leute hier fragen würde, nenn mir 2 Pfirsichsorten, hätte keiner eine Antwort.
Ja, genau.
Dieses, also kann ich mir kaum vorstellen. Und dort, also da kümmert man sich darum, man macht sich Gedanken darum, man lebt dieses, auch dieses Farm-to-Table wird dort nochmal ganz, ganz anders verstanden, wird nochmal ganz anders gelebt, wird nochmal ganz anders initiiert. Und Wein spricht dort nochmal eine ganz andere Sprache und nimmt eine ganz zentrale Rolle dort auch in der Kombination dabei ein. Und das eben nicht nur in der High Society, sondern das ist sowas Allgegenwärtiges, dass man Kulinarik, dass man Bewusstsein, dass man Nachhaltigkeit und dass man auch dieses Vertrauen nochmal ganz, ganz anders lebt. Also ich glaube, da kann man oft mit Vorurteilen oder eben auch mit einem nicht vorhandenen Bewusstsein für diese Region aufräumen. Ohren auf. Denn 2020er Pinot Noir Santa Maria Valley K&U Sonderedition von Aubin Climat ist nichts anderes als Jim Clarensons letzter wilder Tanz mit dem Nebel. Und stell dir vor, du stehst in einem bunten Hawaii-Hemd, Degustationsbuch in der Hand und probierst diesen 2020er Pinot Noir. Und das erste, was dir in den Sinn kommt, ist, das hier ist kein Wein, das ist verdammte Poesie aus Nebel und Kalk. Und dafür verantwortlich ist Jim Clarendon, der Mind Behind, der Wild Boys of Wine, der größte Geschichtenerzähler, den Santa Barbara je gesehen hat. Laut inszeniert, mit beißendem Humor und einer Leidenschaft, die Berge versetzen konnte. Ein Mann, der 1953 in Ohio geboren wurde, in den kulinarischen Dark Ages. Und der 1974 in Burgund zum Erwachen kam. Nicht durch Erleuchtung, sondern durch einen Schluck, der ihm sagte, Law School, vergiss es, das hier ist Leben. Er starb 2021, leider viel zu früh mit 68, im Schlaf. Aber seine Geister tanzen noch in jeder Flasche Aubin Climat. Und dieser, die 2020er K&U Sonderedition Pinot Noir, das ist Jim eingefangen in Glas. Ein letzter eleganter Aufschrei gegen den Mainstream. Ein Liebesbrief an Santa Barbara, den man trinken muss, um die Region wirklich zu verstehen. Jim Clarendon war kein Winemaker. Er war ein Force of Nature. Nach Stationen bei Saca Mesa, Ernten auf 3 Kontinenten, einem Jahr und intensiven Studien in Burgund, gründete er 1982 zusammen mit Adam Tolmatsch Aubin Climat in einer umgebauten Molkerei in Los Alamos. Pinot Noir und Chardonnay, die nicht brüllen, sondern flüstern. Balance statt Bombe, Struktur statt Alkohol-Overkill. Als alle Welt in die 90er und 2000er mit opulenten, aufgeduschten Monsterwein protzte, machte Jim Pinot Noirs mit 13 bis 14 Volumenprozent, die wie rote Seide über den Gaumen glitten und 20 Jahre hielten. Er nannte sich selber später, selbstironisch, nur noch den The Mind Behind, weil er ein Dreamteam um sich scharte, das seine Vision ausführte, während er selbst als Botschafter, Entertainer und unbarmherziger Kritiker der Industrie durch die Welt zog. Laute Hemden, lautes Lachen, laute Meinung, aber die Weine. Leise Genies. Was war eigentlich Santa Barbara vor Jim? Definitiv ein hübsches Fleckchen mit Potenzial. Nach Jim? Ein Weltstar. Well before Sideways, die Touristen in Scharen trieb, trug er die Flagge. Er zeigte der Welt, dass diese kühl nebelverhangenen Täler Santa Maria Valley vorneweg Pinot Noirs machen konnten, die es mit den besten Burgundern aufnahmen. Nicht kopierten. Übertreffen auf ihre eigene windgepeitschte Art. Die breite Santa Maria Valley AVA, die von den San Rafael Mountains bis zum Pazifik läuft, mit kühlen Marienleer. Dazu südliche Hänge mit perfekter Drainage. Jim erkannte das magische Früh. Er pflanzte, experimentierte, predigte, mentorte Dutzende, beeinflusste Hunderte. Seine Weine fand man auf dem Weinkarte der besten Restaurants der Welt. Er wurde Winemaker of the Year, ja sogar Winemaker of the World. Aber wichtiger, er machte Santa Barbara zu einem Namen, den man ernst nehmen musste. Central Coast Pinot? Dank Jim kein Witz mehr, sondern ein Versprechen. Und die 2020er K&U Sonderedition, diese spezielle Abfüllung für den deutschen Markt, ist ein besonders reiner Ausdruck davon. Er stammt aus zwei der besten Lagen im Santa Maria Valley, Bienzanido und Runway. Natürlich 100% Pinot Noir. Geerntet im September 2020. 13,5 Volumenprozent Alkohol, also zivilisiert, lebendig, dann 18 Monate in etwa nur 25% neuen François Frères Fässern. Die typische Open Top Fermentation, ungefiltert abgefülltes Ergebnis, ein Pinot, wie er in seiner Art nicht perfekter, differenzierter, feingliedriger, zurückhaltender nicht sein könnte. Also nicht für die schnelle Befriedigung, sondern ein Wein, der sich öffnet wie ein gutes Buch. Langsam mit Tiefgang. Warum man ihn unbedingt probieren muss? Weil er Jim Clarendon in Reinform ist. Der Kontrast zwischen dem lauten Mann und dem subtilen, zurückhaltenden Wein. Das war sein Markenzeichen. Der 2020er ist der Beweis. Santa Maria in der Flasche. Der kühle Nebel, der die Säure bewahrt. Die graveligen Böden, die Mineralität schenken. Die südlichen Expositionen, die Frucht reifen lassen, ohne sie zu verbrennen. Durch ihn versteht man Santa Barbara, ein Ort der Kontraste. Pazifikkälte trifft kalifornische Sonne. Alte Weltsehnsucht trifft neue Weltenergie. Nebel und Windform trauben zu etwas Einzigartigen. Nicht zu üppigen Kalifornien, sondern zu feingliedrigen, aromatischen Meisterwerken mit diesem unverwechselbaren Santa Maria Funk. Und kein geringerer als Martin Kössler hat diese Weine nach Europa gebracht und zu finden sind sie in der K&U Weinhalle. Die Infos dazu gibt es in den Shownotes. Weil du die Größe erwähnt hast, ich glaube, da gibt es auch teilweise ganz falsche Vorstellungen. Wir haben ja diese Ausdehnung von 500, 600 Kilometern, aber eigentlich sind es nur in Anführungszeichen ja 40, 45.000 Hektar, die dort bespielt werden und das auf 500.000 Hektar Gesamtfläche. Also 10% nimmt nur Weinbau ein und der Rest ist dann entweder Küstenregion natürlich, aber auch ganz, ganz viel Landwirtschaft. Ja. Also daher kann ich das mehr als unterschreiben. Aber so ein Gefühl für die Central Coast, wie kann man das bekommen? Also könnte man, wir versuchen es jetzt ja in ungefähr 2 Stunden, aber könnte man die Central Coast in einem Kurzinterview erklären? Also auf welche AVAs müsste man achten? Welche Stile, welche Rebsorten, welche Flaschen muss man getrunken haben? Kann man das irgendwie konzentrieren oder ist das gar nicht möglich?
Ich glaube, dass man es schon in der Richtung gut konzentrieren kann, indem man einfach sich natürlich auf wichtige oder, sage ich mal, auch essentielle Punkte, wie jetzt zum Beispiel einfach diese 4 Überregionen, also Monterey bzw. Santa Cruz, Paso Robles und Santa Barbara konzentriert und dort dann einfach versucht natürlich auch auf die klimatische Ausgangssituation, aber auch natürlich einfach auf die jeweilige Entwicklung und die Spezialisierung auf die jeweiligen individuellen Stilistiken in puncto, welche Rebsorten und wie funktioniert das hier überhaupt, dass wir mit diesen Weinen hier dann natürlich auch erfolgreich sind. Weil generell muss man ja wirklich so auch sagen, okay, es ist jetzt nicht so, dass das in dieser Region es an Konkurrenz und an Wettbewerb mangelt. Es ist ja schon wirklich eine spannende Dichte an Produzenten halt einfach zu sehen. Und auch wenn es natürlich jetzt hier in diesem Kontext eher sekundär erwähnbar ist, ist es ja auch so, dass natürlich es nicht nur um Fine Wine oder um individuelle Herkunftsprodukte geht, über die wir gerade sprechen, sondern es ist natürlich auch so, dass Kalifornien auch so noch, was die generelle Rebfläche angeht, eine ganze Menge Wein produziert, der jetzt im unteren Basissegment halt einfach den Weg in die Welt findet. Ne? Das ist natürlich auch immer ein wichtiges Thema und da einfach klar die Grenze zu ziehen und auch halt einfach klar zu gucken, okay, was sind die Stilistiken, die diese Regionen und Unterregionen einfach voranbringen? Das ist, glaube ich, das Thema.
Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Ansatz, dass man, wenn man über Kalifornien redet, ja oftmals gewisse Prestigeregionen im Sinn hat und manchmal auch, wenn man darüber liest, riesige Beträge, die bei irgendwelchen Auktionen hin und her geschoben werden, im Sinn hat, wenn man über die teuersten Weine teilweise der Welt spricht, kommt Kalifornien ganz häufig mit vor und sowas prägt natürlich das Bild, aber die Central Coast ist, finde ich, nicht zuletzt dafür verantwortlich, dass man Weine hat mit einem ganz hohen Grad an Individualitäten, vor allen Dingen auch im sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis, was ich teilweise ganz spannend fand. Und ja, es gibt auf der einen Seite auch sehr, sehr günstige Weine, obwohl diese günstigen Weine nicht so in diesem 70-Cent-Bereich, wie wir es teilweise aus Südamerika haben oder aus dem südeuropäischen Raum, sondern aufgrund der eigentlich Produktionskosten, die man dort hat, die teilweise auch vielen kleinen Produzenten ganz schön zu schaffen machen, hat man schon so einen gewissen Grundeinstandswert, der zumindest im 5-Dollar- bis 10-Dollar-Bereich zu suchen ist. Also zumindest, wenn die Sachen in Flaschen abgefüllt werden. Aber, und das fand ich dort eigentlich ganz, ganz spannend, so 10 bis 15 Dollar findest du teilweise ganz, ganz interessant und auch richtig handwerkliche Weine,
ja,
die oftmals sehr, sehr überraschend sind und die eigentlich die Rebsorte repräsentieren, die die Region darstellen, die eine ganz eigene Handschrift des Winzers formulieren und eine eigene Identität haben. Wo fing das an? Habt ihr euch dort, als ihr dort wart, oder du im Nachhinein mal mit der Geschichte der Central Coast beschäftigt, oder?
Ja, natürlich hat man dort generell, wenn man nach Kalifornien kommt oder auch natürlich dann an die Central Coast, geht es erstmal darum, ja, wer hat's erfunden, beziehungsweise woher?
Die Schweizer.
Ja, genau. Genau. Nee, aber es ist in der Richtung natürlich so, dass es da eine klare Historie gibt und dass diese verschiedenen Epochen und insbesondere nach auch diese Pionierphase beziehungsweise dieser Missions- und Agrarursprung, der ja eigentlich am Anfang dort Haus gehalten hat und der ja erstmal die Basis zum einen für die strukturelle Erschließung dieses Landes einfach gegeben hat, auf deren Basis dann ja später sich erst dann weitere Phasen dann, ob es jetzt die rohen Experimentierphase ist oder jetzt auch natürlich so, wenn wir jetzt die letzten 15, 20 Jahre sehen, dieser klare Auseinandersetzung mit dem Klimawandel und dieser Hang mehr zu Präzision beziehungsweise mehr zu Fokus und weniger auf Ertrag. Das sind alles natürlich Phasen, durch die einfach diese Region erstmal gehen musste und mit der sie natürlich auch gewachsen ist. Worauf ich noch eingehen wollte, war von dir einfach auch, was zeichnet die Central Coast aus, beziehungsweise ich empfinde es einfach auch, dass dieser Facettenreichtum einfach eine große Stärke ist, insbesondere wenn wir auch gerade schon dieses Thema im Vergleich zum prominenten Napa Valley natürlich immer mit ansprechen, ist, dass es einfach nicht eine einzige Kategorie oder eine einzige Stilistik liefern kann, sondern es ist immer eine legitime Mehrstimmigkeit einfach dabei, ja, ob es jetzt Santa Barbara mit Pinot und Chardonnay ist oder Paso natürlich dann mit diesen tollen Rhone Blends, die man sich ja damals in der Vergangenheit oder in den ersten Stunden niemals hätte vorstellen können, oder auch natürlich Cabernet Sauvignon, der einfach einen ganz anderen Ansatzpunkt hier in der Richtung bietet als jetzt etwas weiter aus dem Landesinneren. Monterey ebenso natürlich mit Chardonnay beziehungsweise diesem cool Climate Profil dabei, beziehungsweise Santa Cruz Mountains, der halt eher diese saline, etwas kargere und mit dem totgedroschenen Begriff, den ich jetzt das erste Mal spielen will, mineralischere Eigenständigkeit mit sich bringt. Es ist sehr facettenreich und ich finde daher auch eigentlich fast so ein bisschen intellektuell ergiebiger. Also es fordert mehr. Ich habe mich ja jetzt auch in der Vorbereitung noch mal durch einige Sachen gelesen und Ähnliches. Und eigentlich denkst du, okay, gut, da gibt's ja immer noch eine ganze Menge zu lernen. Und eigentlich weiß man immer noch nicht alles.
Und auch ganz viel zu entdecken, allein diese Rebsortenvielfalt, die es dort gibt. Das finde ich total spannend. Also es gibt ja keine Region in der Welt, in der Chenin Blanc zum Beispiel einen so absoluten Zuwachs erfahren hat oder Fourmint, wie in der Central Coast, also in verschiedenen Regionen der Central Coast, explizit hier im Paso Robles beziehungsweise im Santa Barbara County. Und das ist ja eine Rebsorte jetzt gerade unter, und Sommeliers wird ja gerade auch in den letzten Jahren umso mehr und umso intensiver gefeiert, weil wir diese Rebsorte auch für uns selber wiederentdeckt haben und im Zuge des Klimawandels einfach auch nochmal erkannt haben, welche Vorteile in der Spielfähigkeit diese beiden Rebsorten, um jetzt nur diese beiden zu nennen, dort bieten. Aber dass dort eben auch teilweise vermeintlich autochthone Rebsorten, auch Grüner Veltliner, es gibt riesen Anpflanzungen von Grüner Veltliner in der Central Coast, von den keiner weiß und die dann teilweise dort inländisch konsumiert werden, getrunken werden, die aber eben auch die Klaviatur der verschiedenen Aromen dieser Regionen einfach ganz, ganz wunderbar darstellt. Und trotz allem finde ich, und das finde ich wiederum bewundernswert, hat man dort eine ganz eigene Identität in verschiedenen Regionen, die sich über die bekannten Rebsorten wie eben Chardonnay oder eben Pinot Noir oder Cabernet Sauvignon oder Zinfandel definieren und die diese Region im positivsten aller Sinne vergleichbar machen. Weil wenn du jetzt einen Cabernet probierst und du probierst ihn, vergleichst ihn mit einem Wein aus Europa oder mit einem Wein aus Napa oder aus Kanada oder was auch immer, dann siehst du, dass es trotz allem eine ganz eigene Spielart dieser Rebsorte auch dort gibt und dass damit eben auch eine Daseinsberechtigung dieser Region und eben auch dieser Landschaften dort gegeben sind. Darf ich trotzdem nochmal auf die Geschichte zu sprechen kommt, weil ich die eigentlich ganz, ganz spannend fand. Und im letzten Monat im Sonoma, beziehungsweise im Monat davor im Napa, da war das relativ einfach. Gerade Sonoma, du kannst es ja fast jährlich dokumentiert nachlesen oder nachforschen, wie seit 1850 dort jeden Tag was passierte und eben auch bekannte Leute das Ganze irgendwo vorangetrieben haben. Eigentlich ist es ja mehr oder weniger die Wiege des kommerziellen Weinbaus.
Ja.
Gab es sowas in der Central Coast auch? Weil soweit ich weiß, waren ja die ersten Anpflanzungen fast 100 Jahre, bevor es überhaupt nach Sonoma kam, zumindest oberhalb von oder beziehungsweise teilweise östlich von Los Angeles, also im Orange County, und wanderte dann langsam in Richtung Santa Barbara. Ist da die Wiege, der Ursprung des Weins zu finden? Was kam danach? Oder wie kann man das für sich selber so als Lehrstück mitnehmen?
Mhm. Also es war ja zu Beginn praktisch eigentlich so, dass natürlich die ersten Pflanzungen, die ja überwiegend auch ja auf kirchlicher oder missionarer Basis praktisch ja dort stattgefunden haben, das ist natürlich ein wichtiger historischer Fakt. Ich glaube so 1840 sowas um den Dreh, da sind die ersten Pflanzungen dort auch von dieser Missionsrebe Pace heißt sie ja, haben stattgefunden, aber das war ja rein, um einfach eine gewisse Grundversorgung natürlich zu schaffen. Und das hat noch lange nichts damit zu tun, wie sich dieses Anbaugebiet oder diese Region heute entwickelt haben. Aber es war eine langsame und strukturelle Entwicklung, und das hat natürlich auch klar einfach dafür gesorgt, dass sowohl der Weinbau sich im Vergleich zu etwas mehr ins Landesinnere ziehendere Anbauregionen, dass man sich eigentlich nie so wirklich von Siedlungen dort insbesondere gelöst hat, beziehungsweise dass die Nähe zur Küste natürlich auch immer ein wichtiges Thema war, die Versorgungswege und die gesamte Infrastruktur für landwirtschaftliche Bewirtschaftung natürlich erstmal geschaffen werden mussten. Und dann eigentlich erst 40, 50 Jahre später dann natürlich mit der dementsprechenden Strukturschaffung für landwirtschaftliche Bewirtschaftung bzw. Weinbau natürlich auch einfach dann die Produzenten bzw. die Wineries wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, natürlich auch einfach das Verhältnis, dass es nicht dieses klassische Segment praktisch, wie wir es jetzt hier bei uns in Deutschland zum Beispiel kennen, ist, dass der Winzer selber auch natürlich immer die Trauben anbaut, sondern dass es dort ja ein relativ, ja, in Anführungsstrichen, chaotisches Verhältnis gibt, dass es Produzenten gibt, die auch nur Trauben zukaufen und gar keine eigenen Rebflächen besitzen, und dass natürlich auch dieses experimentelle Füllhorn mit dem Ausprobieren von diversesten Rebsorten und Stilistiken natürlich halt erst dafür gesorgt hat, dass man da irgendwie dann auch zu einer eigenen Identität und einem Identitätswechsel gekommen ist. Dass diese Pinot- und Chardonnay-Revolution, die ja in den 80er Jahren auch zusätzlich noch durch den Einfluss, der natürlich auch durch zum Beispiel in Paso Robles natürlich durch den Einsatz von südfranzösischen Rebsorten, ob es jetzt Mourvèdre oder Cunoise oder wie auch immer war, natürlich dann einfach beigefügt hat. Also es ist ein großes Mosaik, würde ich einfach sagen. Es ist kein kultureller und historischer Faden, wie wir ihn jetzt, sage ich mal, in Zentraleuropa haben, sondern es sind immer wieder Einflüsse und Abstimmungen auf gewisse Grundsituationen gewesen, die dazu geführt haben, dass diese Region sich weiterentwickelt hat.
Aber kann man sagen, oder würdest du das mit unterschreiben, wenn ich behaupten würde, dass so der wirkliche Durchbruch, also die Individualität beziehungsweise die Außergewöhnlichkeit, erst so in den 80er, 90er Jahren so richtig aufblühte, wahrgenommen wurde und wahrscheinlich auch mit diesem Weinbewusstsein, dass Wein nochmal eine ganz andere kulturelle Grundlage hat und ein anderes Lebensgefühl vermittelt, wahrscheinlich auch in Einklang mit touristischen Aktivitäten, dass Leute mehr gereist sind und versucht haben, eben Wochenenderlebnisse zu haben, dass das eigentlich so der absolute Durchbruch der gesamten Central Coast war?
Ja, das ist absolut zu bestätigen, oder da bin ich voll bei dir, was das Ganze angeht, vom Background her gesehen, oder wenn man auch natürlich einfach mal 50, 60 Jahre einfach zurückgeht, Prohibition, Weltkriege und Konsorten haben natürlich auch einfach dafür gesorgt, dass in der Region es auch jetzt nicht unbedingt ultra straff in Sachen Entwicklung voranging. Und es ging natürlich erst auch in wirtschaftlich stabilen beziehungsweise Zeiten, in denen die Bevölkerung wieder normaler Arbeit nachgehen konnte und in dem nicht irgendwelche staatliche Doktrine irgendwie aufgelegt war, dass sich da natürlich was entwickeln konnte. Aber ich bin da auch bei dir, insbesondere die 80er und 90er Jahre waren dann, glaube ich, so der Game Changer für insbesondere einfach die Entwicklung auch für Qualitätswein, für die Identifikation und natürlich auch einfach die Auseinandersetzung mit dem Pairing von speziellen oder beziehungsweise definierten Rebsorten auf einzelne AVAs.
Und man hat dort auch gesehen, dass wenn man die Leute in die Gebiete holt, die Gebiete erleben lässt, was ja interessanterweise der Trend der letzten 3-4 Jahre hier mehr und mehr in Europa wird, dass man versucht, diesen Önotourismus auszubauen. Der wurde ja nördlich von San Francisco, also im Napa Sonoma, damals schon perfektioniert.
Ja.
Und man hat sich versucht, das so anzunehmen, was ja auch größtenteils gerade um die Jahrtausendwende gelungen ist. Gibt es sonst irgendwelche Sachen, gerade historisch oder eben aktuell, wo die Nachbarschaft zu Sonoma oder zu Napa irgendeine Rolle gespielt hat?
Die Nachbarschaft, ja. Also ich glaube, dass es immer eine wichtige Rolle war, dass praktisch Nachbarn wie Sonoma einfach da waren. Und an denen man sich natürlich auch erstmal so ein bisschen orientieren konnte. Ich glaube, dass das jetzt im heutigen Kontext, dass es einfach schon auch ein großer Vorteil der Central Coast ist, dass diese Vielfältigkeit einfach einen gewissen Wettbewerbsvorteil, glaube ich, zu den anderen Regionen in der Richtung bietet. Natürlich muss man auch so dazu sagen, es ist einfach auch noch nicht so eine, ja, dahingeadelte Winzerstruktur dabei einfach hinter, dass du halt einfach einen großen Brecher nach dem anderen hast, die natürlich auch dementsprechend preisintensive oder beziehungsweise ja auch renommierte Cuvées beziehungsweise Lagenweine in ihrem Portfolio haben, sondern dass du immer noch eine sehr gute Preisstruktur hast, dass du in Sachen Value for Money da wirklich unglaublich viel bekommst. Und wenn man da ein bisschen schaut, auch einfach wirklich viele Leute mit einem oder viele Produzenten mit einem enormen Elan einfach hast, die genau aber auch selber für sich schon wissen, sie sind noch gar nicht da angekommen, wo sie hinwollen, aber einfach diese angepeilte Maxime gar nicht so wirklich auf ein finales Ziel. Ich muss mich jetzt unbedingt auf diese Rebsorte irgendwie konzentrieren, sondern dass halt einfach diese Experimentierfreude immer noch dafür sorgt, dass sie immer noch eine ganze Menge dabei rausholen. Und es nicht so eingefahren, sage ich mal, ist, wie jetzt zum Beispiel in der Nachbarschaft in Richtung Napa oder ähnliches.
Dass man sich durch die Andersartigkeit einfach wunderbar emanzipieren konnte und das einfach auch nach außen gestellt hat. Und ich glaube, deren großer Vorteil war mehr oder weniger das amerikanische oder das kalifornische System, dass Sachen einfach nur gepflegt werden, die sich irgendwo lohnen. Also diese sehr stark kommerzielle Ausprägung, die dort ja gegeben ist, nur wenn irgendwas nach einer gewissen Zeit irgendein Value erbringt, führt man es weiter und dann wechselt man halt nach 5 Jahren die Rebsorten, wenn die keiner haben will. Also wenn keiner irgendwie Gründerfeldliner, weil ich das vorhin erwähnte, haben will, dann wird es halt nach 5 Jahren rausgerissen und wird neu probiert. Ich finde, das zeigt auch so ein bisschen, also wenn man diese, ist ja eine sehr schwammige Aussage, 40 bis 45.000 Hektar Gesamtrebfläche. Und das ist eben, weil da wahnsinnig viel Bewegung in den Rebanlagen ist. Also man nimmt diese, ich glaube, 44.700 Hektar, die zugelassen sind, aber eigentlich sind im Augenblick nur ungefähr 85-90% wirklich im aktiven Ertrag. Also da werden Rebsorten geerntet und alles andere wird ständig neu bepflanzt. Bei Reben ist es halt so, dass die 3-4 Jahre warten müssen, bis du einen hochwertigen Wein erzeugen kannst. Und das ist so ein Sinnbild dafür, wie viel Bewegung eigentlich da drin irgendwo ist. Was muss man im Allgemeinen, wir haben diese AVAs, haben wir jetzt im Napa schon richtig, also bis aufs Kleinste runtergekaut, aber was muss man von gesetzlicher Seite wissen? Hast du da Erfahrung, was man so, wenn man wirklich in die Tiefe tauchen möchte, an gesetzlichen Ansätzen lernen muss?
Also ich glaube, so generell muss man, um das Ganze erstmal für sich mit seinem eher europäisch geprägten Weinwissen vielleicht irgendwie so ein bisschen aufzuschlüsseln, muss man vielleicht auch einfach erstmal ganz klar sagen, dass dieses AVA-System nicht qualitativ hierarchisch, so wie wir es eigentlich aus Zentraleuropa kennen, gedacht ist, sondern dass es da natürlich auch immer eher um einen gewissen geografischen Aspekt gibt und natürlich ganz klar somit auch den einzelnen Winzern und Regionen natürlich einfach eine maximale Flexibilität als auch natürlich Kreativität offenlegt. Ne? So eine AVA definiert Herkunft über einfach eine abgrenzbare natürliche Merkmale. Ne? Das ist Klima, Höhe, Böden. Aber es ist kein wirkliches Qualitätssiegel, sagen wir mal, im europäischen Sinn, sondern es ist eher so, dass man halt einfach sagen muss, dass bei diesen Appellationen in den USA grundsätzlich klar natürlich auch Regeln da sind, also zum Beispiel, dass aus der AVA, wenn du Weine mit der jeweiligen AVA abfüllst, dass 85% zum Beispiel aus der jeweiligen AVA stammen müssen. Bei County-Appellationen sind es ja zum Beispiel nur noch 75. Also es ist schon sehr, sag ich mal, sanft vordefiniert, muss man ja wirklich sagen.
Leger gehalten.
Sehr leger gehalten. Also ich sag mal, der VDP würde ausrasten, wenn solche Grundregeln da vordefiniert würden. Beziehungsweise jeder traditionell denkende Winzer, glaube ich, hier in Deutschland. Aber da merkt man halt schon, dass es ist halt alles ein bisschen lockerer, sagen wir es mal so, ne? Und was diese Unterschiede halt einfach angeht, ist, dass wir in Europa halt eher immer versuchen, die Herkunft oft in der Verbindung zu einem gewissen Ort zugelassenen Rebsorten und dann natürlich auch meistens immer einer durch verschiedenste Weinbausektionen definierte Qualitätspyramide. Wir Europäer mögen ja Qualitätspyramiden ohne Ende, dass wir die in der Hinsicht in unterschiedlichsten bunten Farben und in unterschiedlichsten Sektionen dann natürlich immer für diese jeweilige Appellation dann hier irgendwie bei uns ausdeklinieren. Das ist halt in den USA anders. Die AVA erzählt halt genau von diesem Ort und von nichts anderem. Und das ist, glaube ich, so in der Hinsicht das, was es dann für die Arbeit des Produzenten, also natürlich für das Verständnis des jeweiligen Trinkers, glaube ich, schon auch einen Ticken einfacher macht, weil man sich halt nicht dann immer noch mit einer Qualitätspyramide beziehungsweise einer Hierarchie auseinandersetzen muss, die aber irgendwie zwei Orte weiter schon wieder komplett anders ist.
Während dieser Episode verkosten wir den 2018er Esprit de Tablas von Tablas Creek aus Paso Robles.
Warum genau den?
Weil dieser Wein ist ein verdammtes Statement aus dem Adelaide District in der Central Coast in Kalifornien. Ein Blend, der wie ein Guerillakämpfer aus dem Rhonetal in die neue Welt eingefallen ist, die lokalen Bedingungen übernommen hat und nun mit einem breiten Grinsen und erdigen Stiefeln dasteht. Und Tablas Creek ist nicht einfach ein Weingut. Es ist ein transatlantischer Komplott. 1987.
Oder war es früher?
Traf sich die Familie Parrain vom weltberühmten Château de Boucastel, also dem rohen Urgestein, das Chumouvetre wieder groß gemacht hat, als die meisten noch dachten, der Süden Frankreich sei nur für billigen Rosé gut, mit Robert Haas, also dem Importgiganten aus den Staaten. Freundschaft, Vision und ein bisschen Wahnsinn. Sie suchten jahrelang, bis sie 1989 dieses 50 Hektar große Land fanden, 12 Meilen vom Pazifik entfernt, in dem, was heute Adelaide District heißt. Kalksteinböden, dieselbe geologische Herkunft wie im Schatten auf die Pub, heiße Tage, kühle Nächte, dank des Ozeans. Ein Ort, der flüstert. Hier könnt ihr eure Rhone-Träume ausleben, ohne die französische Bürokratie. Sie importierten Reben direkt aus Boucastel, echte, virusfreie, nach dreijähriger USDA-Quarantäne. Und es war Mouvetre, es war Grenache, es war Syrah und Côte Noir. Und natürlich den gesamten Rest der 13 erlaubten Chateauneuf-Rebsorten. Sie bauten sogar eine eigene Nursery auf, verkauften später Millionen von Pflanzen an andere Verrückte. So sind sie die Pioniere des California Rhone Movements, ob sie wollen oder nicht. Und sie farmen nicht einfach, sie tun es wie Fanatiker. Organic, seit dem Jahr 1989, zertifiziert seit 2003. Biodynamic, ab 2010. Das zertifiziert seit 2017. Und dann, 2020, wurden sie das erste Regenerative Organic Certified Weingut der gesamten Welt. Natürlich sind das Schafe, Alpakas, Esel, die durch die Reihen grasen, natürlich Düngen, Unkraut kurz halten, Kompost aus eigenen Abfällen, Eulenboxen gegen Nager, Bienenstöcke, Fruchtbäume zwischen den Reben. Und das ist kein Marketing-Gag. Das ist Philosophie mit Schmutz unter den Fingernägeln. Denn der Boden lebt und die Reben leben länger. Und die Weine haben dieses vibrierende, fast unheimlich energetische. Eigentlich pure Ironie, denn Kalifornien ist das Land der Hightech-Bros, zumindest in unserem Bewusstsein, und der künstlichen Bewässerung. Und hier baut eine Familie aus der alten Welt und ein amerikanischer Importhaudegen den pursten Ausdruck von Terroir an. Moritz und ich verkosten den 2018er Jahrgang. 2017 war ein relativ feuchtes Jahr, 2018 eines der trockeneren, aber kein brutales. Es waren nur 70% der üblichen Regenmenge, mit einem leicht verzögerten Austrieb, einem Kühlstart und dann 6 Wochen Heatwave im Juli und August. Danach kühlte es ab. Ein perfekter Balancing Act. Genügend Stress für Konzentration, genügend Sorge für Frische, keine Hitzeschocks während der Lese. Die Trauben reiften ohne Panik. Und darum haben wir dieses intensive Aroma, diese gute Struktur, diese lebendige Säure. Genau das, was ein Mourvèdre-dominiertes Monster braucht, um nicht zur Marmeladenbombe zu mutieren. Er ist der Typ auf der Party, der die besten Geschichten erzählt, ohne laut zu werden. Doch was macht ihn besonders? Es ist die verdammte Authentizität. In einer Welt voller industrieller Weine, die wie Algorithmusprodukte schmecken, ist Tablas Greek ein Ausreißer. Denn sie kopiert dort nicht die Rohen, sie übersetzen sie mit Respekt vor dem Originalbild, aber ohne falsche Ehrfurcht. Es spricht der Kalkstein, der kühle Pazifik und die Biodynamie gibt ihre vibrierende Lebendigkeit dazu. Ja, der Mourvèdre, diese launische Diva, die in falschen Händen zu einem staubigen Monster wird. Hier zeigt sie ihre ganze aristokratische Wildheit, umarmt von Geschwistern, die sie ergänzend nicht kaschieren. Es ist der amerikanische Westen, der die alte europäische Tradition aufsaugt. Sie schüttelt, ein bisschen Staub und Schweiß hinzufügt und etwas Neues, Besseres schafft. Der rebellische Geist, der sagt, vergiss die Konvention, wir machen es richtig, mit Schafen, mit Alpakas, mit importierten französischen Reben und dem kalifornischen Sonnenlicht. Der 2018er Esprit de Tablas ist kein Wein zum schnellen Runterkippen, er ist ein Begleiter für Abende, an denen man über das Leben sinniert, über verrückte Partnerschaften zwischen Kontinenten, über Böden, die älter sind als Nationen und über Trauben, die Geschichten erzählen können, wenn man nur zuhört. Er hat diese rare Qualität, dieses ernsthaft ambitioniert, ohne je prätentiös zu werden. Elegant, aber mit Dreck unter den Fingernägeln. Komplex, aber zugänglich. Ein Gentleman mit dem Herz eines Outlaws. Und ja, mit 4.325 Kisten ist dieser Wein exklusiv genug, um rar zu sein. Aber nicht so rar, dass nur Auktionäre rankommen. Erhältlich ist dieser Wein beim AmericanWine.club, bei Havesco, bei WW Wein. Und weitere Infos dazu findest du in den Shownotes.
Ich glaube, da gibt es so immer diese Betrachtung der zwei Seiten einer Medaille.
Absolut.
Und man kann auf der einen Seite natürlich hingehen und kann das kritisieren, kann sagen, wow, wir haben es nicht wirklich so super definiert und man hat da so viele Freiheiten und wenn ich da 75% von irgendwas drin habe und 25% von irgendwas anderen, habe ich wirklich noch, schmecke ich wirklich noch diese 75%? Und ein super Beispiel ist ja, wenn ich mal irgendwie 75 Milliliter Weißwein nehme und mache dann 25 Milliliter Rotwein rein, habe ich eigentlich mehr einen Rotwein als einen Weißwein rein. Wieso? Betrachtet, um das einfach mal so als Bild wiederzusehen. Auf der anderen Seite bietet das europäische System so viele Schlupflöcher, um da eben auch durchzuschlüpfen. Und wenn ich eben eine Rebsorte nehme und nehme dazu eine Duftrebsorte, dann habe ich auch mehr von der Duftrebsorte. Ja. Wir haben in Europa ja natürlich auch gewisse Möglichkeiten, Sachen zu kombinieren, zu vermischen oder auszubalancieren, je nachdem, wie man es formulieren möchte. Ich finde diese 75-85 Regelung, wie sie dort existent ist oder wie sie dort gelebt wird, erlaubt mehr oder weniger die Möglichkeit des Versuchs am lebenden Objekt. Also, dass man Sachen produzieren, ausprobieren kann und dann eben auch wieder mit dieser Konstellation, dass nur dann, wenn es gut ist, setzt es sich durch über viele Jahre, ist wirtschaftlich und kann dann irgendwie adaptiert werden. Und dann auch dieses Gemeinschaftsgefühl und auch der Stolz, den man dort lebt für eine gewisse AVA, dass man genau diese in seinen Flaschen darstellen möchte und versuchen möchte, die Gemeinschaft dabei auch zu sehen. Also, dass wenn 3-4 Winzer versuchen, AVA XY zu leben. Sie versuchen, ähnlich wie wir es im Meursault kennen, dass man sagt, man möchte einen perfekten Meursault produzieren und der muss so und so schmecken. So lebt man das, glaube ich, dort auch oder so habe ich das Gefühl gehabt, dass es dort auch lebt, mehr oder weniger. Also Grund runtergebrochen, also ist das AVA-System der Frage unterworfen, woher kommt der Wein, das europäische System, was darf dort hergestellt werden?
Ja. Was ich da in der Richtung auch einfach noch wichtig finde, ist, wenn das ist auch einfach in der aktuellen Situation, in der wir uns jetzt befinden, das wurde auch insbesondere auf der Reise im letzten Jahr immer viel natürlich noch diskutiert, dass du einfach durch diese gewisse Freiheit, die wir dort haben, einfach auch unglaublich wirtschaftlich flexibel bist. Also jetzt gar nicht mal deswegen, damit du deinen maximalen Ertrag oder irgendwie das Wirtschaftsergebnis deines Weingutes irgendwie vorausbringen musst. Aber wir müssen ja wirklich sagen, dass insbesondere halt einfach die klimatischen und die witterungstechnischen Verhältnisse dort schon auch eine echte Challenge sind. Das ist sehr, sehr angespannt dort, was die Situation angeht. Wir haben viel, viel verbrannte Fläche und Ähnliches gesehen, aber es geht ja auch nicht nur darum, dass da gerne mal leider in den letzten Jahren im Sommer alles in Flammen steht. Es geht auch einfach natürlich darum, dass das essentielle Thema auch einfach die Wasserversorgung ist, ne? Und dass da dann in der Richtung auch einfach die Flexibilität des Einsatzes neuer oder auch innovativerer Rebsorten einfach dafür sorgt, dass du natürlich mit den geologischen als auch geografischen Verhältnissen, die dir dort einfach zugrunde gelegt sind, einfach lernen musst, umzugehen. Und das geht halt einfach nicht mit allen Rebsorten. Das geht auch nicht über die Jahre immer gleich. Und daher finde ich es sehr, sehr spannend zu sehen, dass dort diese Flexibilität durch die Vorgabe des ABAs halt einfach natürlich dafür sorgt, dass das Leben da auch einfach weitergehen kann, ne? Also wenn man sich da mit den Winzern unterhält, wie es ums Thema des Wasserbedarfs oder Ähnliches ist, man muss ja wirklich auch sagen, so romantisch wir uns das hier immer gerne darstellen, es ist schon natürlich so, dass ein großer Teil der Rebflächen natürlich immer mit einer kontinuierlichen Wasserversorgung halt einfach bewirtschaftet wird. Es kostet enorm viel Wasser, das ganze Thema dort. Und dass natürlich sich aber auch manche Winzer, insbesondere halt mehr in Richtung der Küstenregion, einfach auch immer mehr damit beschäftigen, dieses, was wir natürlich in Europa kennen, aber dort ist es natürlich immer noch eine relative Challenge, dieses Dry Farming, also einfach, dass die Reben natürlich auch ohne oder mit geringerer Wasserzufuhr natürlich einfach klarkommen, diese Drought-Resistance Rootstocks, um es da zu setzen, also das, und da spielen wir Europäer natürlich mit unserer Referenz, die halt einfach mit Rebsorten wie, sagen wir mal, Tempranillo, Mourvèdre, Grenache oder wie auch immer, die halt einfach mit solchen Hitzespitzen oder beziehungsweise solchen Trockenheitsperioden natürlich deutlich besser klarkommen, um die Ecke kommen können, ist natürlich dann für den kalifornischen Winzer schon auch ein dankbares Handling und dann kann er damit natürlich auch einfach gucken, dass er mit dem Einsatz solcher Rebsorten, beziehungsweise dass man mit der Kultivierung in solchen Regionen dann natürlich irgendwie schaut.
Bin ich gespannt auch, wie sich das entwickelt. Und teilweise hast du ja Regionen, wo du 100 bis 200 Millimeter Regen hast, also was ja katastrophal niedrig ist. Ja. Wir in Deutschland haben um die 600, 700 Millimeter. Du hast natürlich auch sehr, sehr regenreiche Regionen teilweise. Wenn du gerade in die Bergen, in die Höhenlagen ja. gehst, nahe San Francisco, dann bist du so um die 1000, 1200 Millimeter. Aber mit 100, 200 damit klarzukommen ist recht schwierig. Wollen wir in diese eigenen Grobregionen mal ein bisschen intensiver reinschauen? Na klar. Wenn wir zum Beispiel Monterey County und Santa Barbara County nehmen, gut, dann muss man natürlich berücksichtigen, dass das keine einzelnen AVAs sind, sondern Counties mit mehreren AVAs. Aber wenn du Monterey County zum Beispiel nimmst, was ist Monterey County heute?
Ich glaube, es ist so ein bisschen die Lunge der Central Coast, ne? Also es ist, sage ich mal,
schön formuliert.
Der direkte Zugang einfach zum Meer, zur See. Von dort sind die, glaube ich, meteorologisch gesehen die krassesten Zuströme von kalter Luft und Nebel ins Landesinnere eigentlich zu sehen. So diese berühmten Fotos, die man ja auch immer gerne so in Weinführern oder auf Flyern und was weiß ich sehe, so von diesem extremen Tiefnebel, der sich wie so eine invasive Suppe dann ins Landesinnere zieht. Also das sind diese spektakulären Aufnahmen, die kommen ja genau daher. Und das ist in der Hinsicht, was das angeht, natürlich ja der klare Grund für kühle und lange Vegetationsverläufe und somit natürlich auch klar für Chardonnay und Pinot natürlich einfach ein absolutes Füllhorn, was die Region angeht. Aber so in der Richtung, glaube ich, am besten für das zu beschreiben. Es ist noch nicht so ganz hügelig, es ist halt mehr so ein bisschen unterteilt und natürlich einfach durch diese eher ja kanalartige geologische Struktur sorgt es halt einfach dafür, dass da immer ein gutes Lüftchen weht, sagen wir es mal so.
Und Chardonnay und Pinot hast du erwähnt, Cabernet ist dort auch relativ präsent, aber du hast dort in zumindest der Hauptanpflanzung spricht man von Anpflanzung oder Rebsorten, die über 100 Hektar haben, immerhin 53 weitere Rebsorten, die dort aktiv gelebt werden. Und das auf 350 Weinbergen. Also es spricht so für die Vielfalt, ja, die man dort hat. Es ist kein kleines Gebiet, also so groß wie wahrscheinlich ein bisschen kleiner als Rheinhessen. 22.000 Hektar haben wir dort ungefähr. 10 AVAs sind dort verzeichnet. Also dort hast du auch eine unglaubliche Vielfalt. Aber es wird, du hast es gerade schon erwähnt, Es gibt viele Produzenten, du hast so um die 300 Growers, die einfach nur Trauben produzieren und die für renommierte oder eben für größere Produzenten einfach die Trauben liefern und also davon leben. Das, was Monterey County als solches auszeichnet, ist, dass die Geografie dieses Gebiet viel stärker diktiert als der Prestige. Also dass es gar nicht diese Anerkennung erfährt wie manche andere Regionen, aber manchmal lohnt es sich da ein bisschen tiefer reinzuschauen und sich da auf dieses Gebiet einzulassen. Was ist Santa Barbara für dich heute?
Santa Barbara für mich ist in erster Linie ein wunderbarer Wink zurück zu meiner Jugend, in der ich ohne Ende die drei Fragezeichen-Kassetten rauf und runter gehört habe und ich mich immer gefreut habe oder beziehungsweise dann später dann eigentlich erst herausgefunden habe, dass die drei Jungs da ja immer praktisch eigentlich zumindest der Legende nach immer genau in dieser Ecke beziehungsweise zwischen Santa Cruz, Santa Barbara und natürlich L.A. halt hin und her gesprungen sind. Ja.
Und ist ja witzig, krass.
Das war für mich immer so, insbesondere wenn man sich dann mal mit den ganzen kleinen Käffern da auseinandersetzt. Ich kannte schon so viele Orte einfach dank Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Von daher ist es für mich auch immer einfach, zaubert mir immer wieder so ein kleines Lächeln drauf. Insbesondere wenn ich dann heute so meine Kids selber dann höre, wenn sie diese Folgen da noch hören. Herrlich. Muss so sein.
Ja.
Santa Barbara, ja, was ist es? Ich glaube, dass es für eine ziemlich lange Zeit so ein bisschen unter dem Radar gelaufen ist. Also ich sag mal, es ist in der Richtung, glaube ich, auch eine der Geschichten, die dank einfach auch der Kultivierung des Pinot Noirs, glaube ich, schon auf jeden Fall nochmal an Bedeutung und auch an Renommee gewonnen haben. Das muss man wirklich so dazu sagen, ne? Also ob es jetzt, was weiß ich hier, Produzenten oder Pioniergeister wie Jim Clendenin gewesen sind, der mit Au Bon Climat, glaube ich, da auch eine ganze Menge für die Region ja schon relativ früh, auch schon Ende der 80er Jahre einfach getan hat, um das Ganze einfach zusammen, um einfach so ein bisschen das Verständnis dafür zu setzen, beziehungsweise auch einfach natürlich mit einer ja schon sehr burgundischen Doktrine da einfach dieser Region gut vorangeholfen hat. Ne? Es ist ja eher so ein bisschen mehr ins Landesinnere, wenn man sich so geografisch anguckt, jetzt im Vergleich als zum Beispiel die Santa Rita Hills oder ähnliches. Es ist so ein bisschen mehr natürlich nochmal hinter den Bergsatteln, aber bringt, glaube ich, schon insbesondere, sage ich mal, für diese Rebsorten Chardonnay und Pinot Noir wirklich sehr kühle, sehr individuelle und klare Stilistiken mit sich, mit einem tollen Reifepotenzial. Und ist halt auch einfach genau wieder dieses wunderbare Anti oder diese Stilistik, die man sich eigentlich exakt nicht aus dieser Region dort vorstellt. Und das macht das Ganze, glaube ich, auch so wahnsinnig spannend. By the way, könnte man sich ja auch überlegen, ob wir vielleicht schon mal so einen kleinen Schluck, wenn wir so viel über Chardonnay und Pinot Noir reden, schon mal probieren wollen. Was hältst du davon?
Du wirst lachen, genau das hatte ich im Sinn. Ich habe so gehofft, ob du darauf zu sprechen kommst. Kurz nebenher für die Statistiker, also du hast dort witzigerweise 6.000 Hektar, aber nur 4.500 Hektar geerntete Rebfläche. Also genau das mit dieser Rebsortenvielfalt und dem Wandel spürst du dort ganz intensiv. Auf diesen 6.000 Hektar sind immerhin 350 Wineries, die dort leben, die 430 Labels produzieren. Also manchmal hat eben auch eine Winery aufgrund dessen, weil sie teilweise auch Trauben zukauft, zwei Labels und 70 Rebsorten sind dort auf 7 AVAs vertreten. Mhm. Und einen Wein hast du dir gewünscht, finde ich eine sehr gute Entscheidung, von Au Bon Climat.
Genau.
Warum? Also du hast gerade eigentlich schon erwähnt.
Ja, es ist, sage ich mal, so auch mit einer der Winzer, also der gute Jim Clendenin ist ja vor einigen Jahren leider verstorben, aber es wird ja durch seinen Sohn und seine Tochter Gott sei Dank als Familienbetrieb auch immer noch mit weitergeführt. Und ja, er ist auf jeden Fall meiner Ansicht nach insbesondere für diese, sagen wir mal, im Verhältnis jüngere Weingeschichte Kaliforniens, ist er, glaube ich, schon auf jeden Fall einer der ganz wichtigen Charaktere, der das Ganze dort einfach ein Stück weitergebracht hat, beziehungsweise der auch einfach geguckt hat, okay, wie kriegen wir es hier jetzt hin, dass wir diese schon auch anspruchsvolle Region, beziehungsweise diese wirklich auch vielfältige Region einfach mit den passenden Rebsorten ausstatten. Hatte ja schon immer auch eine große Liebe und eine große Passion für das Burgund, war ja auch häufig selber da, beziehungsweise ich glaube, in der Anfangszeit ist er auch mehr zwischen Burgund und Kalifornien hin und her getingelt, um sich natürlich immer mehr Input zu holen. Ist auch einer der Produzenten, der auch, glaube ich, bis heute immer noch, oder dass das Weingut selber setzt, bis heute auch immer noch auf französische Eiche. Und was das angeht, einfach ja, so einer der stilprägenden Produzenten dort ist, ne? Und Jetzt haben wir hier Santa Maria Valley Pinot Noir 2020. Das ist ein, ja, es ist einfach schon so eine abholende Nase, ein ganz frischer, klarer Stil. Das ist, habe jetzt mir gerade auch nochmal so einen kleinen Schluck eingeschenkt. Es ist von der Kühle und von der Frucht her einfach genau das, was man sich eigentlich so von dieser Region erwartet. Man kann eigentlich diese Kühle, diese Frische, die ja auch durch diese Ost-West-Lagerung der Hänge, also es ist ja wirklich so dieses Kanalisieren von Luftströmen, was dort für diese Stilistik meiner Ansicht nach auch sorgt. Ja, das ist fantastisch. Was sagst du?
Ich finde ihn extrem interessant. Ich habe ihn nicht vorher geöffnet, weil ich da mit Coravin arbeite. Wir haben 4 Weine vor uns. Ich wollte die nicht alle aufmachen, weil die eigentlich unschaffbar sind. Es ist für dich im Restaurant ja oftmals einfacher, die Weine dann noch unter die Leute zu bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie gehst du eigentlich mit, jetzt eine Randfrage, mit Probeflaschen um? Lässt du die Gäste probieren? Probier die im Team? Probierst du die immer alleine, jeden Abend zum Feierabend eine Flasche? Oder wie machst du das am besten?
Ich mache das immer über mehrere Tage und versuch's eigentlich immer so zu setzen, also insbesondere, weil ich halt natürlich auch sehr gerne einfach schaue, okay, wie lange hält sich der Wein, wie entwickelt sich der Wein über mehrere Tage. Also meistens mache ich das immer gerne so über einen Zeitraum von circa 5 bis 7 Tagen, sowas um den Dreh, und versuch da auch natürlich immer, also es kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Weinstilistik an, aber ich sag mal jetzt, also diese Weine, die wir jetzt vor uns haben, denen würde ich eigentlich auch genauso diesen Zeitrahmen auch mit vorgeben. Und versuche natürlich auch immer hier im Team, wir möglichst viele Mitglieder natürlich damit einzubeziehen beziehungsweise probieren zu lassen. Bin weniger der Freund davon, das Ganze im Restaurant auszuschenken beziehungsweise da die Gäste mit einzubeziehen, weil ich ja damit meistens ja auch dann immer natürlich gleichzeitig, wenn es gut ankommt, das Begehren wecke und dann habe ich es noch nicht. Das ist ja dann in der Hinsicht immer ein bisschen schwierig. Aber natürlich ist mit ins Gespräch zu bringen, beziehungsweise wenn weinbegeisterte Gäste dabei sind und man das dementsprechend natürlich auch kommunizieren kann, ist es natürlich ein anderes Thema. Aber so im generellen laufenden Geschäft eher weniger. Also da würde ich niemals zu einer Probeflasche oder sowas greifen, um da noch, ist mir dann in der Richtung einfach ein Ticken zu unsicher. Da möchte ich gerne lieber dann auch das, was sich etabliert hat, beziehungsweise das, was wir auch fest in unserem Programm haben, dann natürlich auch feilbieten.
Interessant, weil ich ganz andere Herangehensweise hatte. Also ich habe die oft dann in der Bar ausgeschenkt und das aber meistens mit der Voraussetzung, dass ich die Flaschen bezahlt habe, also dass ich die nicht irgendwie zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und das war für mich dann aber interessant, raus aus der eigenen Komfortzone oder der eigenen Betrachtung zu gehen und jemand anderes den Wein probieren zu lassen. Meistens habe ich den dann bei irgendeiner Weinfolge, bei einer Weinkäseprobe oder sonstiges mit eingebaut, um da einfach zu sehen, wie der Wein in der freien Wildbahn performt und sich dort präsentiert. Ja. Daher, glaube ich, hat da jeder eine andere Herangehensweise. Ich finde den Gedanken, den du hast, erst über mehrere Tage und dann mit Kollegen zu probieren, nicht minder und mindestens genauso spannend. Aber wie gesagt, für mich ist jetzt die Situation mit dem Coravin jetzt zu Hause eigentlich das Beste und da bin ich super dankbar, dass es das System gibt. Und find's toll, hast du diesen Aerator mal probiert? Nee. Der ist jetzt bei diesem Model 6, was ich hatte, mit dabei, weil ich hatte immer so ein Riesenproblem damit, dass du bei Coravin die Situation hast, dass du ja immer nur diesen ersten Eindruck hast. Und das ist dann so irgendwie wie täglich grüßt das Murmeltier. Du hast immer wieder, wenn du aus der Flasche ausschenkst, immer diesen frischen Wein, der, als wäre die Flasche frisch geöffnet. Und dieser Aerator ist einer, da kommt der Wein heraus, ob das jetzt schön ist oder nicht, sei dahingestellt wie aus einer Dusche. Ah, ja. Also er wird über so ganz, ganz kleine Strähnen mehrfach belüftet. Und das ist ein unglaublich spannender Eindruck, den man dort hat, wenn man diese beiden Situationen miteinander vergleicht. Und das finde ich gerade jetzt bei dem Pinot natürlich ganz interessant, den zum einen so zu probieren, also ohne Aerator im Prinzip, und dann mit dem Aufsatz drauf, den man einfach draufsteckt, zu sehen, wie der Wein sich mit einmal ganz gravierend und anders entwickelt. Also es ist eine schöne Entwicklung innerhalb dieses Coravin-Systems. Habt ihr Coravin bei euch, oder?
Natürlich den in der gesamten Sommelier-Szene Deutschlands allseits beliebten Coravin Sparkling, der auch insbesondere aufgrund unserer etwas, sage ich mal, auch provinzielleren Lage hier dafür sorgt, dass wir überhaupt 4 verschiedene Schaumweine bei The Glass anbieten könnten. Ansonsten wäre das wirtschaftlich für uns gar nicht abbildbar. Und was das angeht, für das aktive Geschäft verwende ich Coravin eher selten. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da eine feste By-the-Glass-Liste oder ähnliches anbieten, um dort dementsprechend mit Coravin zu arbeiten. Aber ich sag mal, sag niemals nie. dadurch, dass wir uns ja jetzt auch dieses Jahr mit unserem Weinkonzept und auch unserer gesamten Aufmachung nochmal extrem verändern werden, ist es da so, dass ich da auf jeden Fall diese Möglichkeit nicht auslassen werde. Aber aktuell ist es so, dass wir die Weine nach wie vor traditionell entkorken und verkaufen und bisher noch nicht punktuiert nadeln, wie das so schön heißt. Von daher, aber ich denke mal, auf kurz oder lang, insbesondere natürlich auch einfach mit der Möglichkeit, die man da hat, ist es auf jeden Fall etwas, wo ich bestimmt mal irgendwann Halt machen werde. Ich habe es in der Vergangenheit natürlich immer gerne in Restaurants, wo ich gearbeitet habe, genutzt, aber jetzt hier aktuell zu Hause oder beziehungsweise im eigenen Betrieb sind wir da noch klassisch unterwegs, da, weil bei uns auch einfach mehr Flaschen bestellt werden und so dieses Probieren von verschiedenen Weinen eher so im täglichen Restaurantablauf eigentlich eher weniger der Fall ist. Die Gäste legen sich relativ schnell fest auf das, was sie gerne trinken möchten und variieren da eher geringer. Also es kommt nicht so häufig vor.
Also wir haben hier eine Cuvée aus zwei Lagen, Bienacido und Runway im Santa Maria Valley. 100% Pinot Noir, 18 Monate Holz, französische Eiche, davon 25% neues François Ferrer-Holz. Leicht geschönt, unfiltriert und mich hat die Farbe begeistert. Ich liebe diese leichtfarbenen, transparenten und jetzt auch... Du siehst schon diesen Hauch Reife der 6 Jahre, aber er wirkt noch so frisch, er wirkt so lebendig. Er hat diesen leicht wässrigen Rand, er hat diese, also allein visuell ist das für mich ein solches Geschenk. Und dann beim ersten Nasenkontakt, du hast diese Frische, du hast dieses ganz, ganz Feingliedrige, du hast diesen leichten, ja, Kirsch-Cranberry-Ton, du hast ein bisschen was Florales und du hast eine ganz sanfte Erdigkeit. Ja. Das Holz finde ich absolut richtig perfekt eingebunden. Also es gibt dem Wein so eine ganz eigene Geschmackskomplexität am Gaumen, zieht ihn wunderbar in die Länge, aber in der Nase hast du es nahezu gar nicht präsent. Das finde ich so wunderbar. Und dann am Gaumen, also der fängt so am Gaumen an zu vibrieren. Das also macht einen so richtig irgendwie so, nicht unruhig, aber so ein bisschen aufgeregt dabei. Und das finde ich toll. Also man spürt eine Kühle dabei und trotzdem Wärme. Weißt du, was ich damit meine, wenn man sagt, man hat so diese zwei Seelen da drin?
Ja, absolut, bin ich voll bei dir. Es ist eigentlich eher so, sag ich mal, eigentlich genau das, was Jim Clendenin ja immer mit seinen Weinen suggerieren sollte. Ne? Es ist einfach klar burgundisch inspiriert und deutlich eleganter als opulent. Und zeigt halt einfach in der Hinsicht auch, was er als Mind Behind damit eigentlich suggerieren wollte. Ne? Mit dieser schönen Kühle, das Ganze nicht so überextrahiert. Es ist natürlich auch mit 20, sagen wir mal, das war auch wieder so ein Jahr, aufgrund, da hat es da auch ziemlich gebrannt. Das war auch mit enormen Ausfällen in der gesamten Region natürlich auch wieder verbunden. Da dann trotzdem noch sowas rauszuziehen, wirklich dieses Florale, diese leichte Rosennummer, so eine gewisse Kräuterwürze und so ein bisschen was Waldiges aber auch dabei und dann aber auch trotzdem ein subtiles Holz, nicht eher Mittelgewicht, was das Ganze angeht und immer noch eine frische, ansprechende Säure, was ich auch eigentlich eher so ein bisschen als typisch, insbesondere für Santa Maria so ein bisschen empfinde, mit so einem gekoppelten, sehr feinen und seidigen Tannin, das kommt schon gut. Das lasse ich mir ganz gern gefallen.
Und Wein, der sich im Glas wunderbar entwickelt. Also wir reden jetzt hier vielleicht 5 Minuten darüber maximal.
Ja.
Und die Wandlung, die dieser Wein vollzieht, also immer weiter mehr in die Vielschichtigkeit, in die Tiefe, in die Komplexität, ist toll. Also richtig, richtig beeindruckend. Und Martin Kössler war ja einer der ersten, die schon Mitte der 90er auf Kalifornien gesetzt hat und dort große Produzenten wie eben Au Bon Climat oder damals auch Harlan gefördert nach Deutschland gebracht hat. Also sich da selber auch ganz, ganz doll treu geblieben ist in seinem Entdeckergeist.
Ja, absolut. Und ich das rechne ich denen auch hoch an, beziehungsweise ist ja bis heute wirklich auch, was das Portfolio angeht, eine absolute Kalifornien-Referenz. Und da kann man wirklich immer auch ganz, ganz schöne und tolle neue Stile einfach mitentdecken. Sie sind auch immer noch heute sehr, sehr aktiv, was das Ganze angeht und finden immer noch wirklich schöne, neue und sehr innovativ arbeitende Kleinstproduzenten, die sie damit ins Portfolio aufnehmen. Also das lohnt sich immer da vorbeizuschauen, beziehungsweise auch insbesondere natürlich einfach mit der Bank Au Bon Climat, mit der sie ja auch schon einige, das ist ja jetzt auch hier eine eigene Sonderedition der Santa Maria Valley, aber das haben sie ja auch im Chardonnay-Wesen schon einige Male gemacht. Und das habe ich zum Beispiel auch hier für uns immer am Anfang entdeckt. Also insbesondere, wenn man halt es einfach mal glasweise anbieten möchte, war das natürlich auch einfach vom monetären Aufwand echt eine gute Sache. Da das konnte man relativ, in Anführungsstrichen, volksnah auch einfach ausschenken und weitergeben.
Ist auch eine Edition, die explizit für den europäischen Markt angedacht wurde, weil man sich dort, losgelöst auch vom amerikanischen Geschmack, auf dem amerikanischen Markt, noch fokussierter darauf ausrichten kann und ja, ein wenig experimenteller an die Sache rangehen kann. Also daher eine nicht ganz so umfangreiche Abfüllung, was Besonderes, und ja, man kann das entsprechend nachvollziehen. Jetzt sind wir schon ziemlich im Süden, sollen wir dann auch Richtung Osten springen, Paso Robles,
AVA? Auf jeden Fall.
Da ist ja im Prinzip wirtschaftlich und stilistisch eine der wichtigsten Weinregionen der Central Coast. Was kann man darüber sagen?
Tja, was kann man über Paso Robles sagen, den Stadion Rock, wie wir es eben in der Hinsicht, oder beziehungsweise die Stadionmusik, die wir eben so ein bisschen da in der Richtung eigentlich auch gesetzt haben. Es ist, glaube ich, eine der Regionen, ja, wie gesagt, so ein bisschen auf der Mitte gelegen, auch ein bisschen ins Landesinnere. Ich glaube, Paso Robles profitiert einfach natürlich auch so mit ein bisschen von der Inlandwärme und kann daher einfach aufgrund der Höhe und der gewissen Abgeschiedenheit zum Meeresfenster einfach ein bisschen diverser agieren, sagen wir es mal so, jetzt im Kontext zu Santa Cruz oder Monterey, was einfach natürlich klar auch durch die meteorologischen Einflüsse von Seiten der See einfach natürlich auch sich definiert. Hier haben wir halt einfach klar durch zum Beispiel die Initiative der Rhone Rangers in den 80ern und 90er Jahren natürlich jetzt mittlerweile einen etwas differenzierten Rebsortenspiegel. Es ist natürlich mehr in Richtung Rhone Blends bzw. Cabernet natürlich auch geprägt und sorgt aber hier immer für einen sehr harmonischen, sehr eleganten und feinfühligen Stil, nicht so überladen. Es wirkt für mich eher so, dass das eigentlich eine sehr, sehr gute Ergänzung auch von der Stilistik einfach für die Central Coast gewesen ist, dass man genau da in dieser Region auch sich auf dieses Sammelsurium an Rebsorten dann einfach konzentriert hat, um halt einfach ein bisschen Diversität zu schaffen, beziehungsweise auch einfach ein etwas gesünderes Selbstbewusstsein auch einfach zu entwickeln. Und was diese Thematik mit Wärme, Trockenheit und Wind angeht, sind diese etwas kalkigeren, etwas auch besser drainagierten Böden dort einfach natürlich ideal für Syrah, Grenache oder Mourvèdre oder auch Roussanne oder Viognier. Also da haben wir wirklich auch spannende Sachen da im letzten Jahr probiert. Und es ist da in der Richtung, glaube ich, auch eine gute Sache, dass man da einfach auch ein bisschen differenzierter arbeiten kann als mit so einem rein Bordeaux-fixierten Ideal.
Beim 2022er Cabernet Sauvignon von Dao Vineyards hatten wir das Gefühl, als wir ihn während des Deep Dives probierten, man hätte das Herz von Paso Robles in einer Flasche eingefangen. Ja, er vermittelt einem das Gefühl, als würde man auf 800 Meter über dem Meeresspiegel lachend in den Nebel rufen: Das hier ist kein Cabernet, das ist Kalifornien, das endlich seine eigene Stimme gefunden hat. Während der Wind durch die steilen Hänge peitscht, die der Pazifik kühl umarmt. Und unten, im Adelaide District, brodelt die Hitze des Tages noch in den kalkhaltigen Böden. Genau dort, wo Rhone-Pioniere wie Tablas Creek ihre eleganten Blends weben. Dort steht da und brüllt. Nein, singt. Mit voller, opulenter, aber nie plumper Kraft. Cabernet Sauvignon. Und der 2022er ist nicht einfach ein Wein. Er ist der perfekte Spiegel und die ultimative Ergänzung von Paso Robles. Ein Bordeaux-Kämpfer mit kalifornischem Feuer, libanesischer Seele und einem Terroir, das wie geschaffen scheint für diese Traube. Ja, Paso Robles war lange der wilde Westen des kalifornischen Weins. Heiß, trocken, vielfältig, mit sage und schreibe über 40 Sub-AVAs. Kalkstein, Ton, Schiefer. Und diesen dramatischen Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht. Ja klar, die Rhone-Varietäten lieben es hier. Mourvèdre, Grenache, Syrah fanden ihren Groove. Ah, Cabernet. Das war lange Napa-Territorium. Bis die Dao-Brüder kamen. George und Daniel, aus dem Libanon geflohen, vor dem Bürgerkrieg, über Frankreich nach Kalifornien, Technikunternehmer, die ihr Vermögen machten und dann alles auf diese eine verrückte Vision setzten, den perfekten Ort für Weltklasse-Cabernets finden, 2007 entdeckten sie diesen Berg im Adelaide District. Steile Hänge bis 56 Grad. Kalksteinböden wie im Saint-Emilion oder Médoc. Höhenlagen, die für Drainagen kühle Nächte sorgen. Maritime Einflüsse, die die Säure bewahren. Der Dow Mountain wurde geboren. Kein flaches Tal, kein Easy Riding. Ein Berg, der kämpft. Und genau das spiegelt der 2022er wider. Power mit Finesse, Reichtum mit Struktur. Paso Robles pur. Dieser Wein, der Discovery oder Estate Cabernet, ist der Einstieg, der zugleich die Essenz ist. Die Blend besteht typischerweise um die 77-80% Cabernet Sauvignon, ergänzt durch Petit Verdot für die Struktur und Farbe, Merlot für die Weichheit und ein Hauch Cabernet Franc. 2022 war ein sehr starkes Jahr im Paso. Das heißt nichts anderes als genügend Wasser, ganz, ganz wichtig. Keine extremen Hitzespikes. In der kritischen Phase eine lange Reifezeit von über 105 Tagen, was extrem ungewöhnlich ist. Die Trauben bekamen Konzentration und Eleganz. Und dem Wein schenkte man zur Reife einige Monate in französischer Eiche, von dem ein Teil neu war, um die 30%, aber niemals dominant. Das Ergebnis ist formidabel, aber zugänglich. Und genau das, was Paso ausmacht. Was ist das, fragst du dich? Warum spiegelt und ergänzt dieser Wein Paso Robles so perfekt? Wahrscheinlich, weil Paso Robles kein Monolith ist. Es ist Rodeland, ja klar, Tapestry und andere beweisen das mit filigranen erdigen Blends. Aber es hat auch dieses verborgene Potenzial für Bordeaux-Varietäten, besonders in den westlichen Hügeln wie Adelaide. Die Kalkböden geben Struktur und Frische, die Höhenlage bringt Spannung und die täglichen Temperaturschwünge konzentrieren Aromen, ohne die Säure zu killen. Dao hat es erkannt und hochgezogen. Ihr Cabernet ist nicht Napa imitiert, es ist Paso. Sonnengeküsst, aber mit dieser mineralisch-kräutrigen Note, die an die umliegenden Hügel erinnert. Er ergänzt die Rhone-Seite, indem er zeigt, hier kann alles. Power und Eleganz, Reichtum und Finesse. Der 2022er ist wie das Terroir selbst, ein Chamäleon mit Persönlichkeit. Er steht neben großen Häusern wie Tablet Creek wie ein starker Bruder. Der eine ist filigran und erdverbunden, der andere opulent und himmelstürmend. Und zusammen erzählen sie die gesamte Geschichte von Paso Robles. Und die Dao-Brüder brachten nicht nur Kapital, sie brachten Vision, Präzision und eine libanesisch-französisch-kalifornische Seele. Daniel im Keller, George als Visionär und Verkäufer. Sie halfen, den Paso Robles Cab Collective zu gründen und Cabernet Sauvignon aus dieser Region auf die Weltbühne zu heben. Man kann durchaus sagen, ihr Erfolg hat die Region verändert. Sie erzielten mehr Aufmerksamkeit, höhere Preise, mehr Stolz auf die eigenen Stärken. Und dieser 2022er ist der Beweis. Ein zugänglicher, aber ernstzunehmender Wein, der zeigt, warum Paso nicht nur guter Wein ist, sondern Weltklasse. Und er komplementiert die kühleren, rondominierten Weine der Region, indem er die warme, kraftvolle Seite ausspielt. Und der 2022er Dao Cabernet Sauvignon ist nicht nur ein Wein, er ist Paso Robles in seiner kraftvollsten, einladendsten Form. Ein Spiegel der Landschaft, ein Kompliment an die Vielfalt und ein Ruf, hier ist alles möglich. Trink ihn, spür den Berg, versteh das Tal und proste den Brüdern gedanklich zu, die es gewagt haben. Paso Robles hat seinen Cabernet-Champion gefunden. Der 2022er trägt die Krone mit unverschämtem Charme. Und unter anderem diesen Wein findest du bei Weingarten Eden, dem Kalifornien-Spezialist, und die Infos dazu in den Shownotes. Von den Temperaturen, jetzt im Paso Robles zum Beispiel, wo wir da sind, hast du eine Jahresdurchschnittstemperatur. Wir in Deutschland haben 10,7 Grad von 15 bis 17 Grad. Also es ist schon relativ heftig. Mhm. Was ich total spannend finde, so mehr oder weniger, die Tageswerte sind so 30 bis 35, teilweise bis 40 Grad. Also da wird schon richtig warm. Ja. Aber die Nächte, die genau. Haben teilweise unter 10 Grad. Also du hast dort eine solche Spannung zwischen Tag- und Nachttemperatur, was dann teilweise eben auch sehr, sehr gute Säurewerte erklärt, was auch die Spannung in den Weinen erklärt. Im Sommer hast du halt kaum Niederschlag. Also Juli, August, 0 Millimeter. Und der Jahresniederschlag ist so um die 300 bis 400 Millimeter. Also es ist relativ gering dort. Die Hälfte ungefähr bis zum Drittel von dem, was wir in Deutschland haben. Und da ist natürlich so diese Gegebenheit, wie du sie geschildert hast, mit Bewässerung und so weiter, ein Riesenthema. Aber man hat es eben geschafft, ja, durch die Wandlung der Rebsorten, beziehungsweise durch eine ganz eigene Identifikation der GSM-Stilistik, dieser Rone Ranger-Bewegung, eine ganz eigene Identität zu finden.
Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass hier dieser anfängliche Schwenk oder beziehungsweise dieser Hype, den man ja so zwischen den 60er und 80er Jahren hatte, wo natürlich alles in Richtung Synthwandel überwiegend ging und man natürlich mehr, sage ich mal, auf diese Rebsorte als Leitbild gesetzt hat und sich dann da einfach nochmal durch ein bisschen mehr Vielfalt und ein bisschen mehr natürlich auch einfach mit der Arbeit mit der Rhône Cuvée beziehungsweise einfach dieser Zusammensetzung von Syrah, Grenache und Mourvèdre sich einfach auch nochmal die Stilistik als auch natürlich die Herangehensweise ein bisschen geschärft hat. Ne? Also das sorgt, glaube ich, also hier, man muss es leider so dazu sagen, hier in Zentraleuropa findet es wenig statt. Das ist leider so. Natürlich ist es spannend, da auch gewisse Projekte zu verfolgen beziehungsweise zu sehen, aber dort in Kalifornien hast du halt immer eine unglaublich tolle Bandbreite an Paso Robles Wein natürlich dort auf den Karten abgebildet und ja, sie sorgen halt einfach dort natürlich dafür, dass die Gäste sowohl in der Gastronomie als auch natürlich die privaten Konsumenten einfach mit diesem Thema der südfranzösischen Rebsorten oder generell einfach dieser Rhone-Stilistik auch in Anführungsstrichen regional einfach versorgen können und nicht teure Importe praktisch dafür brauchen. Das hilft natürlich insbesondere der Regionalwirtschaft dort sehr und hat halt einfach ein Feld abgedeckt, was bis dato gar nicht beackert war.
Also Paso Robles ist mehr oder weniger so ein ganz eigenes, großes, ja ein relativ großer AVA, der Central Coast ist sehr breit aufgestellt, also du hast dort 70 verschiedene Rebsorten, ist teilweise sehr stilistisch eigen und was dort, glaube ich, sehr prägend ist, ist diese Kalklastigkeit, die man dort in den Böden findet, warum viele eben auch Parallelen hin zu Europa sehen und die Weine in gewisser Weise ja dann doch irgendwo dominieren. Wollen wir da auch gleich einen Wein probieren, wenn wir jetzt schon im Probieren sind?
Und ja, natürlich.
Da was andenken. Du hast über Rhone Rangers gesprochen. Wer das in deinem?
Tablas Creek Vineyard. Sehr schön. Ja, natürlich schon ein beeindruckender und natürlich auch prägender Stilwechsel jetzt im Kontext zu dem, was wir eben hatten.
Total.
Na, du ehrlich, hast halt hier jetzt wieder so dieses deutlich würzigere, diese dunkle Beere, auch immer sehr gern so dieser Rosmarin, Thymian, Pfeffer, so ein bisschen Olive halt einfach dabei, so all das, was eigentlich so diese Chateauneuf-DNA eigentlich so ein bisschen hat, ne? Also wirklich tief, dunkel, sehr strukturiert vom Tanningerüst her, also auch einfach so diese Mourvèdre-Dominanz, die ist da schon irgendwie ein bisschen zu spüren. Aber dann trotzdem diese frische Säure, dieses Animierende, ne? Und wirklich ein wunderschöner, feinfühliger, ausbalancierter Abgang. Also das macht schon Freude. Das kann man nicht anders sagen. Auch mit Jahrgang 2018. Also ist ja jetzt auch schon ein...
Immer noch erstaunlich frisch, oder?
Erstaunlich also frisch,
richtig,
ne?
Richtig präsent. Eine sehr feine Frucht, also die Frucht wird dann nicht irgendwie banal oder ordnet sich eben der Würznote unter. Ja. Auf der Flasche steht 40% Mourvèdre, 27% Syrah, 23% Grenache und 10% Côte-Noir. Mhm. 13,5 Volumenprozent, also Alkohol, wenn er gut eingebunden ist, ist nicht unbedingt das wichtigste Thema mit dabei, aber dass er eben im Prinzip nur 13,5 hat, finde ich da jetzt schon bemerkenswert, also gerade wenn man die Flasche alleine trägt, was sie es am Ende der Strecke dann doch bezahlt, als wenn man da 16,5 dann irgendwie auf der Uhr hat.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und auch diese, also mir fehlt es an Alterungstönen eigentlich gerade auch komplett. Also
ja,
es
total, ist, ja. War ich auch sehr überrascht.
Ich vermisse da nichts, aber so eigentlich normalerweise, wenn du so in die Richtung gehst, suchst du in der Nase schon natürlich so ein bisschen Leder, Tabak oder was weiß ich. Aber da sind wir noch lange nicht angekommen, meiner Ansicht nach. Das ist...
Ich finde, du hast so einen ganz leichten Brettton mit drin. Also du hast so ein bisschen was Erdiges, Wildes mit dabei. Dieses ledrige, Tabakartige habe ich auch nicht. Erstaunlich, weil das Jahr 2018 war geprägt von einer ganz, ganz extremen Hitzeperiode.
Ja.
Gerade im Juli, August, also wo es wahnsinnig heiß war. Und zum Glück war es während der Lese dann relativ kühl, beziehungsweise hat sich dann ganz gut reguliert. Die haben die Sachen nachts um 2 gelesen, also die Armen, um die Säure einfach zu erhalten. Und ich finde, wenn man den probiert, man spürt genau das. Man hat diese frische, animierende, lebendige Säure. Der Wein wirkt aber trotz allem sehr homogen, sehr stimmig. Also du hast zwar diese Mourvèdre-Lastigkeit, aber du hast auch diesen ganz leichten am Gaumen Fruchtdruck durch den Syrah. Du hast das Würzige vom Grenache mit dabei. Und er legt sich wie so eine ganz angenehm, wie so ein Teppich, wie so ein Aromenteppich auf die Zunge und zieht sich in die Länge. Was ich toll finde, ist die unterschiedliche Dramaturgie auch auf der Zunge. Du hast so eine erste Attacke vorne, dann hast du die Präsenz, hast eine gewisse Gewichtigkeit in der Zungenmitte und dann ist das wie so ein Aromnebel, der in die Tiefe geht.
Ja, absolut. So, ich habe mal gerade mit Wasser zwischendurch gespült. So, ja, das ist wirklich spannendes Thema. Das ist auch wirklich etwas, was mich sehr nachhaltig beeindruckt hat, beziehungsweise auch eigentlich immer wieder so ein bisschen eigentlich triggert, um zu sagen, das brauchst du einfach als Stilelement auf der Weinkarte. Das ist einfach ein unglaublich spannendes und flexibel einsetzbares Konstrukt an Wein, mit dem du halt, glaube ich, auch insbesondere den traditionsbewussten Trinker oder diejenigen, die natürlich gerne in diese etwas fülligeren, etwas opulenteren Rebsorten-Cuvées abdriften, einfach immer noch mal auch abholen und neu begeistern kannst.
Finde ich auch und manchmal auch einfach deren Welt so ein bisschen erweiterst,
ja,
weil viele ja dieses Schwarz-Weiß-Denken mit Übersee beziehungsweise Europa haben und das ist so ein Wein, es ist eben kein mastiger, überdimensionierter, überfetter, irgendwie Australier, das ist jetzt auch wieder Schubladendenken, ist eigentlich falsch, aber wo man sagt, so viel Alkohol oder sonstiges, sondern das ist ein Wein, den kann man nicht unbedingt blind, den kannst du sogar offen servieren und sagen, probieren Sie einfach mal, hat eine gewisse Reife und zeigt so eine ganz, ganz andere Welt, dieser anderen Welt. Und da macht es dann Spaß, jemand eben auch sanft dahin zu führen und zu davon zu überzeugen, dass das eigentlich teilweise spannend ist und jedes Argument, ich trinke diese Weine nicht, eigentlich mehr oder weniger außer Kraft setzt. Übrigens auch im ökologischen Sinne, viele sagen ja, es ist mehr oder weniger ein ökologischer Wahnsinn, die Weine aus Kalifornien nach Europa zu holen, aber rein, wenn du alle Bilanzen in einen Topf wirfst und das miteinander vergleichst, ist es eine stärkere ökologische Belastung, wenn du mit dem LKW aus Südfrankreich kommst und die in Berlin abladest.
Ja.
Also daher wäre das ein Punkt, der nicht unbedingt ein wirkliches Argument dafür für einen selber auch irgendwo ist, diese Weine nicht zu trinken. Jetzt geschmacklich haben wir es mehr oder weniger auch festgestellt, dass es nicht unbedingt ein Argument ist, dass man sagt, man hat da sowas Sättigendes, Überdimensioniertes. Also ein schöner Anlass, sich damit mal zu beschäftigen. Und weil du gestern das Bild gepostet hast, wie du dich vielleicht vorbereitet hast oder beziehungsweise dem Wein schon auseinandergesetzt hast, ich fand das ganz interessant, die Karte, die du hattest, das ist auch die Karte, die man auf Wikipedia findet, von der Central Coast. Und da sind die einzelnen AVAs perfekt aufgelistet. Man bekommt so ein Gefühl letztlich dafür, wie die angeordnet sind.
Ja,
genau. Und wenn man das visualisiert, versteht man die nochmal ganz anders. Also ich finde es super, dass du da mit einer Karte arbeitest. Ich mach's genauso. Also wenn ich ein Gebiet irgendwie verstehen möchte und ich kann nicht direkt dort sein, nehme ich mir meistens eine Karte und probiere die Weine dazu.
Ja, das ist für mich absolut essentiell. Also ich habe da auch wenn es vielleicht ein bisschen simpel klingt, aber ich habe da ganz klar diesen Indiana Jones Charakter dahinter und ich muss einfach eine Karte sehen, bevor ich da irgendwie mir meine eigene Meinung drüber bilde. Und das sorgt ja auch einfach schon insbesondere mit einer relativ guten, weil es gibt ja auch Karten, das muss man ja wirklich so dazu sagen. Es gibt Karten von Weinbauregionen, die verstehst du niemals. Aber insbesondere, was ich so insbesondere dort auch auf dieser Weinreise kennengelernt habe und was ich wahnsinnig spannend fand, ist, dass immer mehr auch diese topografisch-haptischen Karten, die du so mit so einem 3D-Drucker jetzt machen kannst, dass ganz, ganz viele Regionen in Kalifornien hatten das schon oder teils auch meist Weingüter selber oder Produzenten selber hatten schon eigene kleine topografische Handouts, die sie dir mitgegeben haben, wo du dann wirklich auch nochmal so fühlen konntest, ah, da geht's hoch, da geht's runter, da ist ein Talkessel und ähnliches. Ich glaube, dass das auch nochmal so ein kleiner Gamechanger einfach für unsere kleine beschauliche Zunft ist, dass es jetzt das auch nochmal gibt, wo du wirklich auch nochmal genau sehen kannst, okay, da geht's richtig nach oben, da geht's richtig nach unten, das ist ein Talkessel, beziehungsweise das ist relativ See zugewandt, das ist See abgewandt. Das war insbesondere einfach bei so einer Region wie der Central Coast wirklich wahnsinnig spannend zu sehen, weil du halt auch einfach wirklich so diese rippenartige Formation, ob jetzt zur Küste zugewandt oder abgewandt, einfach nochmal ganz anders veranschaulichen konntest. Und daher, ich bin absolut Typkarte.
Wäre sowas was für das Restaurant, für die Weinpräsentation im Restaurant, oder ist das dann wieder zu technisch und zu verkopft? Und aber ich stelle mir das gerade so vor, wo du es erklärt hast, wenn man dann so ein kleines Modell hat oder eben sowas, wo man mit dem Finger rübergehen kann und man serviert den Wein und man legt diese Karte so in 3D dort mehr oder weniger hin und tippt genau darauf und sagt, da ist es, dass der Gast das in dem Augenblick auch zu visualisieren kann. Oder bin ich da wieder so einen Schritt voraus oder
nee, einen Schritt zu verkopft? Bin ich absolut bei dir und ich muss halt so sagen, also hier in Deutschland oder generell in Europa habe ich es bisher selten gesehen. Da muss ich wirklich sagen, auch wieder Chapeau an das Marketing von Wines of California. Also da lief das wirklich 1A. In jedem Restaurant und auch bei jeder Erklärung, die wir da bei diesen Veranstaltungen besucht haben, lagen immer genau solche Karten aus und natürlich klar.
Großartig.
Es ist ja auch immer so, der amerikanische Weinbeschreibung und amerikanisches Weinwissen generell wird ja immer alles ein bisschen emotionaler auch transportiert, als wir das, sage ich mal, in Europa so ein bisschen machen. Es ist immer viel Emotion und natürlich, also es sind auch immer, sagen wir mal, 20 Worte mehr nötig in den USA, als das vielleicht, sage ich mal, hier in Zentraleuropa der Fall ist. Aber das macht ja auch den Charme bei der ganzen Sache aus, ne? Und dieses Thema Emotion und Identifikation, das wird dann natürlich schon auf einer etwas anderen Ebene einfach ausgespielt. Aber ich muss wirklich sagen, das war wirklich Benchmark. Du hattest Material ohne Ende und das Ganze auch einfach so mit diesem haptischen Aspekt, mit dem du einfach das Gefühl noch ein bisschen vertiefen konntest. Das war da wirklich absolut state of the art und überall auch verfügbar. Und da muss ich wirklich sagen, also das ist sehr flächendeckend gut organisiert. Also das war wirklich sehr, sehr gut. Und ich habe auch einige dieser topografischen Karten hier mit nach Hause genommen. Die hängen heute noch bei mir unten im Weinkeller, sodass ich auch immer noch mal in Anführungsstrichen nicht nur nachsehen, sondern auch nachfühlen kann.
Letztlich ist ja Wein Emotionen. Wenn man Emotionen damit aufbauen kann, dann ist es ja eigentlich mehr als dienlich und finde ich gut, finde ich wichtig. Und ja, warum nicht? Manchmal muss man da auch so ein bisschen wahrscheinlich über die Gedankengrenze springen und versuchen, das mit verschiedenen Sachen ja auch mit Worten aufzubauen. Also ja. Was für ein Glas hast du genommen für den Table Creek Vineyard?
Table Creek Vineyard bin ich jetzt gerade hier zu Hause bei einem klassischen Riedel Syrah Glas hängen geblieben. Es ist nicht so bauchig, es hat eher einen etwas schlankeren Charakter, ist für mich sowieso eines meiner absoluten Lieblingsgläser, aus denen ich sehr gern verkoste. Der Kelch ist nicht so ganz in die Breite gezogen, eher schlank nach oben gehend, auch ohne Unterbrechungen zwischenhin. Aber insbesondere so für das ganze Rhone-Thema beziehungsweise für Chateauneuf-Cuvées nehme ich das Glas immer sehr gerne. Missbrauche es auch gerne natürlich noch für andere Weine, aber es ist einer meiner absoluten Favoriten, was einfach so das Tasting insbesondere von solchen Weinen angeht. Relativ hoher Stiel, nicht zu breit und transportiert halt dann auch insbesondere jetzt gerade auch beim Tablas Creek einfach sehr schön diese Kühle, diese feine Würze halt einfach dahinter. Mhm. Und geht halt eher shift sehr gekonnt, finde ich, halt einfach so auch um diese Alterungstöne beziehungsweise so um diese etwas harscheren Aromaten halt einfach herum und macht das Ganze. Ich glaube, es ist ein sehr gefälliges Glas für diese Art von Rebsortenkonstellation. Und daher glaube ich auch eine sehr spannende Sache.
Interessanterweise finde ich, bei dieser Art von Wein gibt es beim Glas kein richtig und kein falsch. Also man kann für jedes Glas irgendwo ein Argument finden und in jedem Glas findet der Wein irgendwo eine Daseinsberechtigung beziehungsweise eine Präsenz und lebt auch ganz lebendig in jedem Glas anders. Ich habe dafür ein Sierra Balance genommen aus der Vision-Serie, ein burgunderförmiges Glas, also das gleiche Glas auch wie für den Pinot, in den ich gerade noch mal reingerochen habe, der sich spektakulär verändert hat. Also die Zeit, das Ruhigstehen hat ihm unglaublich gut getan und er blüht jetzt so richtig auf. Weil ich den Wein, also den Tablas Creek, mit einem südlichen Rhonewein in Verbindung gebracht habe. Und ich würde da tendenziell immer in die Breite gehen. Also so richtig, so breit wie möglich. Ja. Am besten ein offenes Gefäß zum Trinken, mehr oder weniger, also aus einem breiten Kochtopf oder sowas.
Nein, ein Eimer.
Einen Eimer, genau, einmal trinken mal anders, um dem auch möglichst viel Oberfläche und Luft zu geben. Und das also lässt ihn richtig brillant darstellen. Aber ich weiß ganz genau, da hier heute Abend nochmal aus einem etwas schmäleren Glas, also wahrscheinlich irgendwie so ein Cabernet gedrifteten Glas, probieren werde, um zu sehen, wie er dort die Geradlinigkeit der Frucht präsentiert.
Ja, ich freue mich auch noch auf das Nachverkosten. Das wird glaube ich, ist ein tolles Setup, was wir hier zusammengestellt haben. Und was das angeht, auch von der Vielfalt und Duplizität einfach der Rollenführung von den unterschiedlichen Stilistiken wirklich wahnsinnig beeindruckend.
By the way, ich habe Cabernet erwähnt, sollen wir den Cabernet gleich noch mitprobieren?
Ja, auf jeden Fall.
Was ich sehr interessant fand, nochmal als kleinen Rückblick zu Paso Robles, dass eine der wichtigsten Persönlichkeiten, die es dort gab, in den späten 60er, 70er Jahren, Dr. Stanley Hoffmann war, der unter Andrei Tschelitschew, der ja das Napa Valley kartigrafiert hat, der es abgesteckt hat, in Zusammenarbeit mit Robert Mondavi, dafür gesorgt hat, dass dieses Gebiet eigentlich eine greifbare, und da sind wir wie bei den Karten, definierte Identifikation bekommt.
Ja. Ja, ich glaube, das war auch damals eine ganz gute Kombination halt einfach dabei. Jemand, der auch ganz klar natürlich etwas vom Weinbau und der agrikulturellen Erschließung von sowas versteht und dann derjenige, der das Ganze natürlich auch unter den, sag ich mal, gesetzlichen als auch natürlich regierungstechnischen Apparat einigermaßen gut unterordnen kann. Also ich glaube, das wäre sowas in zentraleuropäischen Weinbauregionen geschehen, würden auch manche Appellationen und manche Regionen heute ganz anders definiert sein. Das ist auch wieder natürlich sowas, was typisch eigentlich amerikanisch ist, ne? So dieses ganze Entdecker-Thema, beziehungsweise einfach diese explorative Entwicklung von gewissen Regionen und dieses Abstecken und Definieren von Bereichen, die für uns heute teils so aussehen, als sind sie mit dem Lineal angelegt, aber ja auch praktisch natürlich einen gewissen Sinn und Zweck des Ganzen haben. Hingegen Europa, was sowohl in seinen Regionen als auch in seiner gesamten ländlichen Struktur, ja, eher organisch gewachsen ist, sagen wir es mal so.
In dem Sinne auch zu perfektionieren. Also wenn man es nach dem Motto, wenn man es einmal macht, dann macht man es richtig und dann will man es irgendwo dann auch definieren. Kann ich das noch nachreichen? Also Paso Robles, wenn man darüber redet, wir reden über 16.000 Hektar, 200 Wineries, die es dort überhaupt gibt. Und das, was das Gebiet jetzt mittlerweile auch ganz besonders macht, ist, dass ein extremer Tourismus dort gewachsen ist. Also dass jährlich um die 2,5 Millionen Besucher, und das sind ähnlich so viel wie in Gesamt-Sonoma, dort einkehren. Und dass ein gesamtwirtschaftlicher Umsatz aufgrund der Weinindustrie von ungefähr 3 Milliarden Dollar jährlich erzeugt werden, was enorm ist. Und was auch zeigt, welches Potenzial eigentlich im Wein steckt, was Kartoffeln zum Beispiel nicht haben.
Ja, exakt. Also das sind Zahlen, beziehungsweise das sind Fakten, die man auch natürlich auch einfach mal ganz klar hervorheben muss. Und man wirklich sagen muss, dass auch etwas, was dort im letzten Jahr mich sehr beeindruckt hat, einfach wie sehr das alles Hand in Hand einfach läuft, dass es in der Richtung einfach wirklich hier um einen klaren Transport der Message für Qualität, für Herkunft, aber auch natürlich für Definition der einzelnen Regionen beziehungsweise ABAs geht, aber dass da alle wirtschaftlichen Faktoren, ob es jetzt von Regierungsseite durch das Landwirtschaftsministerium oder halt natürlich die Produzenten, aber auch die Gastronomie und auch natürlich so die generelle Regionsverwaltung, einfach, dass da alle an einem Strang ziehen. Dass das wirklich ultra, ultra fokussiert darauf ist, den Leuten, die extra dorthin kommen, um das zu besuchen, um sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, dass es ihnen facto eigentlich auf einem Silbertablett serviert wird. Nirgendwo hast du, finde ich, jetzt so, um's mal aus Erfahrungsberichten so zu nennen, ich finde, du hast nirgendwo so eine aufgeklärte und breit dargestellte Möglichkeit, dich über ein Anbaugebiet und deren Tiefe zu informieren, wie es in Kalifornien der Fall ist. Es ist ja wirklich in jedem Ort, in jedem kleinen Städtchen hast du Möglichkeiten, dich in diesen Centers oder auch natürlich bei den Produzenten selber nicht nur über die eigenen Weine, sondern auch über die Region und natürlich die Beschaffenheit einfach zu informieren. Und du wirst in Anführungsstrichen förmlich zugeschissen mit Input. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Wir haben hier Dossier, also ich habe bestimmt fünf Ordner mit Dossiers allein aus der Reise vom letzten Jahr. Das ist der absolute Wahnsinn, was du an Informationen bekommen kannst. Natürlich, hey ho, in der digitalen Art und Weise, klar kriegt man das auch heute alles bestimmt irgendwie digital, aber ich hab's mir in der Richtung alles eher nochmal an die Seite gepackt zum Nachblättern. Und was diese Thematik anbelangt, war ich da wirklich schwer beeindruckt, wie gut strukturiert und auch wie informativ einfach da alles läuft. Kommen wir zum Wein.
Cabernet Sauvignon. Das ist so ein richtiges, das ist, du riechst rein und das ist so eine Blaupause. Das ist sowas, wie man sich das vorstellt. Das Textbook. Das ist, also gerade allein diese Johannisbeerigkeit, diese Blaubeere, dieses Rauchige, das Ledrige, diese getrockneten Kräuter dabei. Und ja, trotzdem nicht zu laut, nicht zu überdimensioniert. Das finde ich, wow.
Das ist so ein leichtes Graphit, schön beerig auf jeden Fall. So viel Cassis auch einfach dahinter. Sehr vollmundig.
Also ein bisschen Minze im Untergrund. Das gibt dem Ganzen noch so eine wunderbare Frische. Es ist so, durch die Minze hat er was Grünes, das ist aber nicht unreif. Also es ist keine grüne Paprika, sondern der Wein wirkt so auf den Punkt und perfekt ausgereift und in seiner Art unglaublich lebendig, Finesse. Also er hat, finde ich, allein schon von der Farbe unglaublich viel Finesse. Und dann auch in der Nase. Später kommt, wenn ich so länger reinrieche, so ein bisschen dieses Lakritzige. Die Kräuter werden ein bisschen getrockneter.
Wow. Es ist ein guter Brückenbauer, finde ich, dieser Wein. Also der kann einfach wirklich so diese Thematik, dass auch natürlich der Cabernet, insbesondere, sag ich mal, wir sind ja hier eher an der Westseite, also Adelaide District, und das ist natürlich schon ein bisschen höher. Es ist sehr kalksteinhaltig, muss man ja so wirklich sagen. Also da wird natürlich auch, ist ja auch klar, immer Marketingthema und so weiter. Aber diese Calcareous Clay, der ja so ein bisschen so in diesen Anlehnung an den Calcaire aus Frankreich praktisch in der Richtung hier gelegt ist, das sind schon wirklich auch Fakten, beziehungsweise das sind natürlich Thematiken, die einfach dieser Stilistik und diesem Wein einfach sehr, sehr gut tun. Ne? Und das zeigt halt einfach auch hier, dass es wirklich mit einer guten phenolischen Reife wirklich zu einem sehr kontrollierten, aber feinfühligen und eher warmem Stil praktisch kommt. Und wenn wir es jetzt so ein bisschen, sage ich mal, einfach einordnen wollen, zum Beispiel, wenn wir jetzt vorher Tablas Creek eher haben, es ist, das war ja eher so ein bisschen strukturierter, eher in Anlehnung an die Rhone würzig und so ein bisschen seriöser, ernster. Das wirkt eher, ja, poliert, modern, aber auch trotzdem kraftvoll, aber sehr, sehr fokussiert.
Was ich erstaunlich finde, 21%, 100% neue Eiche. Spürst du die? 21%, sagen, Entschuldigung, 21 Monate, 100% neue Eiche. Ja. Spürst du die?
Also ich persönlich muss sagen, dass das sehr, sehr gut eingebunden ist. Das ist sehr zugänglich. Also totgedroschener Begriff, aber ein eher internationaler Stil, sagen wir es mal so. Also es ist wirklich ist spannend halt einfach zu sehen, dass wir diese beiden Weine da jetzt gerade vor uns haben und dass ein und dasselbe Paso Robles ist, ne? Das ist einfach super. Das ist doch Wahnsinn. Dafür müsstest du in Europa 500 Kilometer fahren, mindestens, um da in die Richtung zu kommen. Eher sogar mehr, sagen wir es mal so, aber wirklich eine solche Bandbreite und Finesse, was diese Stilistik angeht, Wahnsinn. Chapeau. Und natürlich muss man auch so sagen, klar, es ist natürlich auch eine Menge handwerklicher Input einfach bei beiden Weingütern natürlich dahinter. Ich meine, Tablas Creek hatten wir ja gar nicht so wirklich angesprochen, ist ja auch durch Famille Perrin natürlich auch so ein bisschen subventioniert beziehungsweise mitgeprägt worden, wodurch natürlich auch ein gewisser Background einfach für die Herangehensweise einfach für der Weinbereitung, also natürlich für die Rebsorten natürlich schon ganz klar garantiert ist. Aber auch DAO, was das betrifft, ist ja wirklich auch mit einer spannenden und sehr, sag ich mal, auch wellenreichen Historie einfach natürlich geprägt. Eher so ein bisschen, finde ich, so dieser klassische Pionierstil, was das Ganze angeht. Ne? Also ich glaube, es ist eine libanesische Familie, glaube ich, gewesen, die sich da niedergelassen hat. Aber auch, glaube ich, erst noch in Frankreich irgendwie unterwegs gewesen ist, um so ein bisschen einfach den Input zu sammeln. Aber dass ja jetzt heute wirklich auch einer der großen und etablierten Namen dort ist und dass einfach dieses Thema DAO wirklich für eine Ästhetik steht, die auch ganz klar mit der Anlehnung an Bordeaux neben Napa und nicht gleich wie Napa oder ähnliches eingeordnet werden soll. Und das finde ich, das ist eine Challenge, sowas überhaupt zu etablieren. Und das aber dann in der Hinsicht so auf den Punkt dann auch wirklich auf die Flasche zu bringen und mit einer so tollen Trinkfreude. Und das ist auch, sage ich mal, nicht so rüstig, nicht so rustikal wirkt wie manche andere Cabernets aus der Ecke. da gehört schon einiges zu. Es ist für mich eher ein modern gedachter Stil aus Paso Robles und ein Signature Wine, wenn wir es mal so richtig schön amerikanisieren wollen.
Finde ich eine tolle Bezeichnung. Und ja, wie ich anfangs auch sagte, also absolutes Textbook und diese Graphitnote, sie kommt immer weiter zum Tragen und gibt dem Wein so eine ganz eigene Facette. Also er wird durch die Luft immer wieder unterschiedlich ausgeleuchtet und also man kann gar nicht aufhören, daran zu riechen, beziehungsweise ihn zu probieren. Großartig, fantastisch. Richtig, richtig toll. Bin sehr begeistert. Erstaunlicherweise wurde der auch relativ hoch bewertet. Also der hat zwischen 95 und 97 Punkte bekommen, je nach Jahrgang. Jetzt, weil gerade Michel Roland ja gestorben ist, vielleicht nochmal das Thema, ist das für dich ein Thema allgemein? Bewertungen, Parker und so weiter? Oder, also wenn wir über Amerika reden, dann ist das, oder wenn wir über Kalifornien reden, dann ist es natürlich immer ein Thema, was da so unterschwellig mitschwingt. Achtest du da drauf? Machst du es eher weniger? Findest du das sinnvoll? Passt überhaupt diese Parkerisierung auch in die Central Coast? Oder ist das so ein reines North Coast-Thema?
Also ich glaube, das ist schon natürlich auch immer noch ein etwas etablierteres und wichtigeres Thema für die North Coast ist. Natürlich ist es auch für Winzer von der Central Coast ein essentielles Thema, allein schon für die Popularität, dass wenn sie natürlich von diversen Kritikern und Guides verkostet werden, dass es natürlich auch für ein gewisses Sprachrohr natürlich sorgt. Aber persönlich muss ich so für mich eigentlich sagen, dass ich weder mich von diesen Listen verleiten lasse, noch da wirklich eigentlich großartig drauf schaue. Ich versuche eher eigentlich durch den zwischenmenschlichen Austausch von lieben und guten Kolleginnen und Kollegen, beziehungsweise natürlich auch, wenn ich es mal hier rausschaffe, auch einfach durch eigene Expertise beziehungsweise eigene Exkursionen mir da mein Bild zu machen. Das ist natürlich aber auch eher ein etwas abgestuft zu sehendes Thema. Aber ich finde, dass insbesondere natürlich auch mit der Erfahrung und mit Vergleichen oder auch zum Beispiel jetzt solchen kleinen Tastings, wie wir sie hier jetzt haben, dass damit eigentlich eher die eigene Sichtweise geschärft und geprägt wird, eher weniger durch Guides oder ähnliches. Das ist ein essentielles Thema für alle Endverbraucher, für unsere Gäste und auch für diejenigen, die sich, sage ich mal, in kurzer und knapper Form einfach einen schnellen Überblick darüber verschaffen wollen, was ist gerade besonders gut, beziehungsweise was wird gerade als besonders gut bedacht. Aber im Endeffekt, ja, gibt es immer noch eine ganze Menge auch hinter dem Vorhang im Theater. Und es ist nicht nur vorne die Bühne, sagen wir es mal so. Nur weil irgendwas perfekt ausgeleuchtet ist, heißt es nicht, dass es dann auch hinter der Bühne perfekt funktioniert.
Ist für dich aber auch nicht manchmal Inspiration? Also es ist auch keine Fangfrage, sondern wirklich eine ganz offen und interessiert gestellte Frage, dass wenn du jetzt ein Gebiet neu begehst, dass du sagst, okay, ich schaue erstmal, was dort wie bewertet wird?
Ja, also wenn es sag ich mal, Regionen geht, die ich neu oder mal wieder neu kennenlernen möchte oder ähnliches. Natürlich schaut man, okay, was ist in den Guides gerade State of the Art? Prüft es zumindest oder weiß dann zumindest, okay, das sind die populärsten oder die, sag ich mal, am weitesten verbreitete Weine, die dort gerade von diesem oder jenem Guide oder Kritiker in der Hinsicht bewertet werden. Aber es ist ja im Endeffekt dann auch immer nur so ein kaleidoskopischer Blick. Es gibt immer noch eine ganze Menge einfach dahinter und sorgt natürlich klar schon für so eine gewisse Ersteinschätzung, aber ich lasse mich wenig davon irgendwie führen oder verleiten. Also ich nehme es wahr, aber ich bin auch persönlich einfach nicht so vom Typus her derjenige, der großartig nach diesen Listen und Ähnlichem geht, sondern mich gerne eigentlich, also am meisten schätze ich eigentlich den persönlichen Austausch zwischen lieben und guten Kolleginnen und Kollegen unserer Zunft und schaue natürlich auch immer gerne, was die so machen, was die so probieren. Und die sind ja Gott sei Dank meist auch viel, viel mehr unterwegs als ich. Und da ist es eher immer eine Inspiration zu sehen, was die lieben Arbeitskollegen da in der Richtung eigentlich machen. Und davon lasse ich mich eigentlich eher leiten, muss ich ganz ehrlich sagen.
Sollen wir den Chardonnay gleich hinten an und Santa Cruz Mountains springen? Einer der Weine, die eigentlich fast auf jede Weinkarte gehören. Also nicht der Wein, das Haus, oder? Siehst du es anders?
Ja, absolut. Also Rich Vineyards ist, glaube ich, so einer der der großen Klassiker, beziehungsweise ich glaube, es, ja, also ich mag immer diesen Begriff nicht, aber es ist ja schon auch von der generellen Entwicklungsgeschichte, ja, ikonisch in Anführungsstrichen. Also ich meine, wer in der High-End-Gastronomie gearbeitet hat und nicht einmal über Montebello gestolpert ist, also da muss man ja auch wirklich sagen, okay, vielleicht was überlesen, sagen wir es mal so. Das ist.
Um die Santa Cruz Mountains verstehen will, braucht man sich nur vorstellen, wie Paul Draper, dieser Stanford-Philosoph mit Pharmahänden und dem Blick eines alten Weisen, auf dem Montebello steht. Hoch über dem Silicon Valley, wo der Pazifik seine kühle Hand ausstreckt und der Kalkstein der Santa Cruz Mountains leise von uralten Zeiten murmelt. Kein Hightech-Labor, keine glänzenden Tanks, die wie Raumschiffe aussehen. Nur Trauben, die ihre eigenen Wege gehen dürfen. Und daraus entsteht der Chardonnay, der 2023 nicht einfach ein Wein ist. Er ist der lebendige Beweis, dass Minimalismus der ultimative Luxus sein kann. Ein Unicorn, wie einer seiner Kritiker ihn nannte. Ein Wein, der Höchstbewertungen bekam. Von manchen, weil er in einem kühlen, langen Jahrgang die Säure wie ein Orchesterdirigent führt und die Mineralität tanzen lässt. Als hätte der Berg selbst beschlossen, sie in Flüssigkeit zu verwandeln. Und Rich Vineyards ist kein Weingut im üblichen Sinne. Es ist ein Statement, ein Widerstand, ein Ort, an dem die Idee, dass der Weinberg den Wein macht und nicht der Winemaker, seit Jahrzehnten heilig gehalten wird. Gegründet in den 1960er Jahren auf den Ruinen eines alten Montebello Vineyards, das schon im 19. Jahrhundert von italienischen Einwanderern bepflanzt wurde. Die Partner Ukraine, Charlie Rosen und andere entdeckten das Potenzial neu. Aber erst als Paul Draper 1969 dazukam, wurde aus dem Potenzial Legende. Ein Philosoph, der aus Chile kam, wo er mit alten Reben Cabernet gemacht hatte. Kein Önologe mit Formeln, sondern ein Mann, der alte französische Bücher las und Pre-Industrial Winemaking predigte. Natürliche Hefen, keine invasiven Maschinen. Keine unnötigen Zusätze, nur minimalen Schwefel. Der Winemaker als Diener, nicht als Gott. Das war in Kalifornien der späten 60er, 70er Jahre revolutionär. Denn während andere mit Technik und neuen Eichenfässern protzten, setzte Draper auf das, was die Natur schon konnte. Richside, das amerikanische Wein nicht nur mit Power und Fruchtpunkten müssen, sondern mit Eleganz, Alterungspotenzial und Authentizität mit dem Rest der Welt mithalten, nein, sie übertreffen können. Der 1971er Montebello Cabernet, der beim Judgment of Paris 1976 einen legendären Auftritt hinlegte und bei der 30-jährigen Retroperspektive sogar gewann, war ein Paukenschlag. Plötzlich war die neue Welt ernst zu nehmen, nicht als Kopie der alten, sondern als eigenständiger Gigant. Draper und Rich haben die Tür aufgestoßen für eine ganze Generation von Winzern, die heute von Santa Cruz bis Paso Robles, von Sonoma bis Santa Barbara auf Terroir schwören, statt auf Rezepte. Sie haben bewiesen, dass Nachhaltigkeit und Minimalintervention keine Hebeideen sind, sondern der Weg zu großen Weinmacherkunst. Heute sind 1% ihrer Estate Vineyards organic, fish-friendly farming, sustainable zertifiziert. Und das lange vor dem Hype. Und genau in dieser Erzählung webt sich der 2023er Estate Chardonnay ein wie ein silberner Faden in einen alten Teppich. Er kommt komplett vom Montebello Estate Vineyard, diesem ikonischen Berggrundstück in den Santa Cruz Mountains. Und dann dieser kühle Jahrgang mit langem Hang, perfekten Bedingungen für einen Chardonnay, der nicht nach Buttertoast und Vanille schreit, wie so viele kalifornische Kollegen, sondern nach Präzision, Mineralität und einer fast europäischen Zurückhaltung, die trotzdem kalifornisch strahlt. 85% amerikanisch, 15% französische Eiche und nur 15% neu. Er ist der Berg, die kühlen Nächte, der Kalkstein, die alten Reben, von denen einige bis in die 40er Jahre zurückgehen. Kein Make-up, kein Filter. Stattdessen pure, vibrierende Wahrheit. In einem Jahrgang, der mit seiner natürlichen Säure glänzt. Und so wurde er zum Unicorn. Selten, magisch, ausgewogen. John Onley, der heutige Winemaker und Nachfolger im Geiste, hat es weitergetragen. Barrel Fermentation, Less Aging, dieser Respekt vor dem, was der Ort gibt. Grappa selbst, jetzt Winemaker Emeritus, hat Rich zu etwas gemacht, das weit über ein Weingut hinausgeht. Er hat Beziehungen zu Sommeliers und Restaurants aufgebaut, Export nach Europa vorangetrieben, wenn sich wahre Größe nicht nur zu Hause beweist. Er hat gezeigt, dass man als kalifornischer Winzer in der alten Welt respektiert wird,
wenn man nicht kopiert,
sondern authentisch bleibt. Die gesamte Sandra Coast verdankt ihm und Rich einen Teil ihrer DNA. Den Mut, auf einzigartige Lagen zu setzen statt auf Masse. Den Fokus auf Single Vineyard statt auf anonyme Blends. Den Glauben, dass Geduld und Zurückhaltung zu Weinen führt, die Jahrzehnte überdauern. Montebello Cabernet ist der Star, klar. Aber dieser Chardonnay ist der stille Poet. Der Beweis, dass Rich nicht nur rot kann, weiße Eleganz auf Bergniveau. Und Rich hat die Sandra Coast nicht nur mit großen Weinen bereichert, sondern auch mit einer Ethik, einer Art Wein zu machen, die zeigt, weniger ist mehr. Der Weinberg ist der Chef, der Mensch dient. Und zu kaufen gibt es ihn, wenn du dieses Erlebnis nachempfinden möchtest, unter anderem bei Lobenberg. Und die weiterführenden Infos dazu in den Shownotes.
Es ist, was das angeht, in puncto Tradition, Präzision, aber auch, finde ich, Understatement, ist das schon wirklich, wirklich schön. Und wir waren auch selber auf dem Weingut letztes Jahr. Oh. Und das ist einfach sowohl location-technisch absolut fantastisch. Du stehst da auf fast 800 Metern und hast den Blick zur See, in die Berge. Es ist wirklich wunderschön. Und das gehört so, sage ich mal, in Sachen Education für Klassiker aus der Region gehört das auf jeden Fall, finde ich, mit dazu. Ne? Also das ist schon was Feines.
Ich habe es noch nie aufs Weingut geschafft. Also wirklich auch ein großer Wunsch von mir, endlich mal dorthin zu reisen und das zu erleben. Aber es ist spannend, wenn du halt vom Süden Richtung San Francisco fährst und durch die Santa Cruz Mountains fährst. Also wie das ist ein richtiger Themenwechsel. Also du glaubst auch nicht, dass du in Kalifornien bist. Also zum einen von der Art der Bewaldung, der Bepflanzung, von der Gesamtstruktur, vom Klima. Also man spürt mit einmal diese wahnsinnige Luftfeuchtigkeit, man spürt den Druck, man hat nichts mehr mit dieser Wärme, die man irgendwie 2 Stunden vorher noch irgendwie einigermaßen gespürt hat. Es ist eine andere Welt.
Ja, wenn du das, ich hab jetzt gerade mal den ersten Schluck auch verkostet, also diese Straffheit, diese Präzision, eine schöne salzige Mineraligkeit einfach dabei, diese markante Säure. Es ist, also normalerweise so, wenn du auf das Etikett guckst und dir so die Flasche zumindest so vom visuellen Herangehen erstmal anguckst, denkst du, okay, das dürfte jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen üppiger, ein bisschen cremiger, etwas traditioneller von der Stilistik sein. Und das ist es ja genau nicht. Es ist so schlank. Es ist so präzise und dieses kalkige, diese Zitrusnoten, die du so ein bisschen in Kombination mit so ein bisschen Apfel und Birne einfach dabei hast, dieses sehr kalkig-steinige und dann aber trotzdem auch, also auf dem Weingut auch selber konntest du halt sehen, die Holzpartien, mit denen dort gearbeitet wird, das ist alles wirklich mit einem unglaublichen Feingefühl versehen. Das ist ganz klar kein fetter kalifornischer Chardonnay, sondern das ist Struktur und Klarheit par excellence. Und man merkt es auch einfach, die Gebinde sind meistens immer ein bisschen größer. Es wird nie mit neuem Holz gearbeitet. Das sind immer gebrauchte Barriques, die da zum Einsatz kommen. Und die Auswahl der Partien, das ist schon echt immer ein glaube ich, sehr wichtiges Thema. Und das zeigt sich halt hier wirklich einfach ganz, ganz wunderbar. Das ist wirklich ein absolutes Staple-Piece dafür, was diese Präzision und dieses Understatement und auch natürlich einfach diese Philosophie von wirklich Intervention eigentlich so gut wie gar nichts und natürlich auch einer natürlichen Fermentation und dem Fokus auf Transparenz und auch das Terroir halt einfach angeht. Ne? Also man muss ja auch so wirklich sagen, dass so, wenn man sich die Historie von Rich einfach generell anguckt, die haben ja nie irgendwie mit irgendwas hinterm Zaun gehalten. Du kannst da ja bis runter in die 70er kannst du dir ja da die Portfolios noch heutzutage immer angucken und einlesen, wie was gemacht wurde, einfach auch, weil sie natürlich auch stilprägend und auch fördernd für andere Produzenten in der Region gewesen sind.
Inspirierend, ja.
Und das ist schon, Ja, genau, der Begriff hat mir gerade gefehlt. Also ja. Inspirierend ist, glaube ich, die schönste Bezeichnung dafür. Und zeigt halt auch einfach diese Nachbarschaftlichkeit und der Gemeinschaftsgedanke halt einfach dabei, den auch einfach so ein Weingut natürlich mit sich bringen kann.
Auch ganz interessant, wenn man die Liste derer anschaut, der Persönlichkeiten des kalifornischen Weinbaus, die von diesem Weingut geprägt wurden, also wo das Weingut beratend zur Seite stand und das Ganze begleitet hat, also dass sie eben nicht nur ihr klein dörfliches Denken haben, sondern das große Ganze dabei sehen und versuchen ja. eben ja einfach auch andere zu unterstützen, auch aktiv zu unterstützen. 65% 4- bis 5-jährige Eiche, 35% 1-jährige Eiche, 15 Monate darin verbracht, ganz Traubenpressung, teils Mallow durchlaufen, ganz minimal Schwefel, nicht filtriert. Das ist ein richtiges Aromerlebnis. Also diese vielen verschiedenen Schichten, ja. die der Wein auch nach und nach öffnet, ist unglaublich.
Ja, wirklich super.
Ist das für dich eher ein singulärer Wein oder ist für dich ein Speisebegleiter? Wenn du da jetzt reinriechst, wenn du diese präsente, definierte, greifbare Frucht hast, da finde ich, ist man ja fast dazu animiert, sich irgendwie ein Gericht vorzustellen oder irgendwie ein Pendant rein von Aromenseite. Auf der anderen Seite macht es, glaube ich, Spaß, den so zu erleben, den verschiedenen Temperaturebenen. Ich habe mir jetzt auch im Bellersglas, im Burgunderglas nochmal, um die Breite in der Kürze der Zeit kennenzulernen. Wie trinkst du solche Weine am liebsten?
Also singulär würde ich ihn auf jeden Fall eigentlich am liebsten darstellen, beziehungsweise maximal halt eigentlich dann eher im Vergleich auch zu unmittelbaren Nachbarn. Also das zum Beispiel, sage ich mal, könnte ich mir noch gut in einem Vergleich zum Beispiel mit Radio Coteau, auch ein etwas kleinerer Produzent, Patrick Sussman ist da der Winzer, auch zum Beispiel mal vorstellen, weil das nochmal in eine etwas andere Stilrichtung, aber auch mit dieser sehr krassen Kargheit im Fokus halt einfach geht. Und also das ist für mich sowas, da brauche ich eigentlich nicht viel zu. Also eine schöne, einfache Muschelpasta würde mir dazu schon eigentlich reichen, beziehungsweise was heißt reichen, das wäre so für was für mich, wo ich absolut glücklich wäre oder ein schönes Stück Fisch mit einer eher, sage ich mal, säuregeprägteren Anmachung und Soße, vielleicht ein bisschen Gemüse dabei oder ähnliches, beziehungsweise wenn wir jetzt gerade so auch in die Saison, wie das hier ja so schön in Deutschland heißt, wieder reinkommen, in Richtung grüner Spargel oder ähnliches, gegrillter grüner Spargel, vielleicht noch so mit so ein bisschen Zitronenabrieb darüber, einfach auf dem Grill nur kurz, auch singulär genossen, gar nicht mal mit irgendwie Fisch oder Fleisch dabei, könnte ich mir auch super dazu vorstellen. Also
ich finde es immer schön, wenn jemand sagt, ich brauche da nicht viel dazu, ein 85 Kilo Steinbutt, sonst dann bin ich glücklich. Also das aufs Wesentliche runterbrechen.
Genau. Ich brauche ja nicht viel.
Santa Cruz Mountain ist natürlich ganz anders veranlagt vom Klimatischen. Also dann eben auch dieses Weingut. Jahresdurchschnitt 12 Grad. Also da ist es richtig kühl in Relation zu anderen. Wenn du die Westseite nimmst, hast du um die 1300 Millimeter Regen. Auf der Ostseite interessanterweise genau die Hälfte. Also da weiß man, wo die Wolken hängen. Um die 600 Millimeter. Und ist natürlich ganz, ganz stark davon abhängig, auf welcher Höhensituation du letztlich die Weinberge, dein Weingut hast. Um die 800 bist du halt weit über der Nebelgrenze und hast eine ganz andere Stilistik, als wenn du so im Nebel drin hängst.
Genau, also dieses Höhengetriebene, was halt für Santa Cruz natürlich par excellence steht. Es hat ja eher so, wenn du da oben stehst, vom Weingut natürlich klar, so mit diesen 800 Metern, das ist schon wirklich auch einer da der etwas höheren Punkte, ne? Aber da hast du halt erstmal wirklich einen klaren Blick auf diese riesige Spannweite, diese natürlich stark bewaldete Sektion halt einfach dabei, die natürlich aber auch einfach in der Nacht da wird auch bei Rich natürlich sehr, sehr drauf geachtet, dass insbesondere die Chardonnay-Vineyards immer auch einen gewissen Bezug zum Wald oder zu kleinen Waldstücken haben, die natürlich dann am Abend beziehungsweise auch in über den Tag, wenn die Temperaturen steigen, einfach eine gewisse Kühle wieder abgeben können. Also so diese Arbeit mit dem Mikroklimata der einzelnen Vineyards dort darauf wird sehr, sehr viel Wert gelegt. Und natürlich auch immer einfach, wie du es schon angesprochen hattest, die Lage als auch natürlich die Zugewandtheit oder Abgewandtheit zu diesen Nebelbänken beziehungsweise zum Niederschlag, ne? Und das ist wirklich sehr, 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 sehr spannend zu sehen, welche welche krassen Unterschiede es da halt einfach natürlich sowohl von den Niederschlagswerten als auch natürlich von den Bodenbeschaffenheiten dann einfach gibt. Und das sorgt natürlich halt einfach dafür, dass du dort für Chardonnay natürlich einfach ein absolutes Eldorado einfach hast. Ne? Das ist wahnsinnig spannend.
Mikroklimata ist, glaube ich, so das eigentlich Kernwort des Ganzen, nicht nur aufgrund der verschiedenen Expositionen, die es dort gibt. Du hast eine Gesamtgröße von, und das widerspricht ja so dieser Vorstellung von Kalifornien. Du hast 650 Hektar, aber hast 300 Growers and Wineries. Also da kann man sich die Durchschnittsgröße ganz schnell ausrechnen, dass es da nicht um die großen Mengen gibt, die da abgefüllt werden, sondern um eine ganz eigene Individualität, eine ganz eigene Interpretation innerhalb der Santa Cruz Mountains. Also dass es dort teilweise richtige Entdeckungen gibt, mit denen man in dem Sinne gar nicht rechnet.
Ja, ja, da wo Kühle und Licht sich einfach perfekt ausbalancieren, wie halt zum Beispiel halt natürlich dort bei Santa Cruz, das sind halt ideale Zonen, die halt dann natürlich so diese zitrischen Noten, diese weißen Blüten und diese Salz-Wind-Assoziation, wenn man es vielleicht nachvollziehen kann, auf einen sehr linearen Zug und Fokus halt einfach bringen. Das ist schon wahnsinnig spannend. Und es ist für mich auch aus persönlicher Sicht fast ein Ticken stärker zu realisieren, als jetzt zum Beispiel bei Chardonnays so ein Ticken weiter unterhalb aus Santa Barbara, die halt mehr auf Reduktion und kalkige Spannung gehen. Hier hast du wirklich dieses sehr klare, sehr kühle, saline halt einfach dabei. Und das ist natürlich ein tolles Thema, mit dem du halt einfach auch wahnsinnig Kernidentität schaffen kannst. Ne? Das ist unglaublich.
Und es ist natürlich die Region, wo man sagt, in den nächsten 10, 20, 30, 40 Jahren, wenn andere teilweise mit Temperaturwandel, mit Klimawandel, mit Temperaturentwicklung, mit noch weniger Regen zu kämpfen haben, wird diese Region nach wie vor eine Beständigkeit haben, die einzigartig ist. Wie siehst du die Zukunft von der Central Coast? Hast du da irgendein Gefühl für? Also ist es in der Tat, du hast es ganz am Anfang schon mal mit angesprochen, dass einige sich da aktiv bemühen, über Rebsorten nachzudenken, zu schauen, wie man Dinge umstrukturieren kann, noch mehr in Richtung Nachhaltigkeit denkt. Aber so rein aus der Kreativität heraus oder deiner eigenen Erfahrung, was passiert dort in der Zukunft? Gibt es diese ganz krasse Revolution oder eher eine stille Evolution?
Ich glaube, dass dieser Part der Revolution, was das Thema Rebsorten als auch so Stilfindung und Ähnliches angeht, glaube ich, dass der so langsam abgeschlossen ist. Ich glaube, jetzt mittlerweile geht es einfach darum, man hat die AVAs, man hat die Single Vineyards, man hat austariert, welche Rebsorten, welche Stilistiken oder auch welche Zusammensetzungen unterschiedlicher Rebsorten sich auf die einzelnen Bereiche dort gut verkaufen, aber auch gut anbauen lassen. Und ich glaube eher, dass es jetzt hier wirklich darum geht, dass der nächste Schritt für die Zukunft einfach ist, in Einklang mit dem Klima und natürlich auch einfach mit der extremen Wärme, als auch natürlich der Kühle, aber auch mit solchen Thematiken, wie wir sie zum Anfang hatten, einfach mit der Wasserversorgung zu kommen ist. Ich glaube eher, dass es jetzt darum geht, diese Stilistik zu schleifen für mehr Eleganz und natürlich auch einfach auch für mehr Struktur zu sorgen und diesen Schatz, den man da hat, einfach natürlich weiter zu etablieren, beziehungsweise einfach zu schauen, dass diese Stilistiken sich jetzt nun einfach auch natürlich ein gewisses Rebalter irgendwann und Ähnliches dann in der Richtung auch einfach klar auszahlen, beziehungsweise dann natürlich auch mit einem, ja, wenn wir es jetzt auf unsere europäischen Parameter halt einfach wieder zurückbeziehen, an dass man dann auch einfach mal sehen kann, okay, wie schmeckt denn eigentlich wirklich mal ein alte Rebenvineyard aus der Central Coast, der mal wirklich irgendwie 30, 35 Jahre oder sowas hat. Das ist ja da in der Richtung, dadurch, dass wir, wie wir es schon angesprochen hatten, einen relativ häufigen Turnus des Wechsels einfach von Rebsorten und auch Rebflächen und Ähnlichem haben, ist es ja relativ selten, dass man dort, außer wenn man jetzt so prestigeträchtige Vineyards wie Hyde oder wie auch immer halt angeht, hat man ja relativ geringes Rebalter so auf den Durchschnitt gesehen. Und das ist zumindest, wenn man jetzt mit den Winzern spricht, auch so ein bisschen der Wunsch, dass sie halt einfach sich jetzt so ein bisschen Konstanz einfach wünschen, ne? Und dass sie halt sagen, okay, Wir haben jetzt unseren Weg und wir kriegen das hier gut auf die Kette, aber es muss halt jetzt einfach auch natürlich ein bisschen Kontinuität dahinter.
Also das mit der Konstanz finde ich, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass die Ruhe, die ja eigentlich den Weinbau, egal ob hüben oder trüben, auszeichnet oder eigentlich auch eine Grundlage dessen ist, auch das, was man in den letzten Jahren dann irgendwo erfahren hat und gelernt hat, dann irgendwo ausspielen kann, dass das irgendwo dann auch eine Anwendung und eine Präsenz findet. Ich hatte letztens ein ganz spannendes Erlebnis, da haben wir einige interessante gereifte Kalifornier probiert, unter anderem Heizellers mit Martha Vineyards Dominus aus dem Norden. Und wir hatten von der Central Coast, hatten wir 89, 90 Calera Pinot Noir. Und das war eine absolute Offenbarung. Also wie präsent der war, wie großartig der selbst nach den North Coast Weinen im Glas stehen konnte. Und welche ganz eigene Identität im Zuge der Reife der hatte. Also ich glaube, das sind auch, wenn ich jetzt auch die Weine, die wir heute probiert haben, wenn man die noch 10, 15 Jahre liegen lässt, ist es, glaube ich, unglaublich spannend. Und Florian hat das in seiner Folge auch gesagt, es gibt kaum eine Weinregion im Augenblick, wo es sich lohnt, einfach in die Zukunft zu blicken, die rein wirtschaftlich nicht rückschrittlich war, sondern die sich da rein von den Einstandspreisen unglaublich entwickelt hat. Also wenn man was investieren möchte, dann durchaus, glaube ich, ist Central Coast im Augenblick eine relativ spannende Geschichte, auch im Vergleich zum eingefahrenen Europa.
Ja, ich glaube auch, dass so dieser schnelle Hang in Richtung des sehr kostenintensiven Luxussegmentes, wie das natürlich relativ flott auch natürlich im Napa Valley geschehen ist, dass das, glaube ich, nicht der Weg für die Central Coast sein wird. Ich glaube eher, dass man diesen Wettbewerbsvorteil weiterhin auch so halten sollte und eher durch die Präzision eine gewisse Glaubwürdigkeit schafft und diese Herkunftsschärfe einfach noch ein bisschen weiter austariert. Und sich damit, glaube ich, nachhaltig gesehen einfach auf einem ganz, ganz anderen Level dann in der Richtung positioniert, als es dann einfach durch einen zu schnellen und zu steilen Weg nach oben irgendwie der Fall sein wird.
Um das Ganze so ein wenig zu komplettieren, könnte man die Central Coast in ihrer Größe und teilweise Großartigkeit auf einen Satz reduzieren?
Central Coast auf einen Satz reduzieren. Ich glaube, dass die Central Coast für mich eine Region ist, die vom Meer geprägt ist, beziehungsweise die Central Coast ist der Teil Kaliforniens, der durchs Wetter geprägt wird, oder beziehungsweise bei dem Pazifik und das Wetter natürlich einfach tagtäglich für einen ehrlichen und permanenten Fokus sorgen, der auch anspornt.
Für mich, um das in einen Satz zu pressen, wäre mehr oder weniger die Central Coast das Mosaik Kaliforniens. Also man hat all die vielen verschiedenen Ebenen, wenn man zusammensetzt, ergibt es ein Bild und dann ist Kalifornien. Wenn man das Thema ein bisschen weiterspielen möchte und sich so richtig reinnerden möchte, was würdest du empfehlen, wäre so ein absolutes Nerd-Thema, um also das Gebiet in der Gänze und in der Vielschichtigkeit, in der Vielfältigkeit auszukosten?
Nerdige Diskussionen oder beziehungsweise nerdige Punkte wären bestimmt, sage ich mal, insbesondere wenn wir jetzt so den Cabernet von da oder auch jetzt eben den Rich Chardonnay natürlich noch so ein bisschen wieder hier mit einbeziehen, ist halt einfach die Frage und natürlich auch die Definition davon, woher kommt eigentlich diese Frische? Ist das der Erntezeitpunkt? Ist es der Wind? Liegt es an? Natürlich auch Produktionsparametern, ob es jetzt Ganztraube ist oder liegt es einfach an der Location, das ist natürlich dann auch wieder die Frage. Und es geht natürlich auch darum, okay, gut, geht es mehr für diese Definition dieses Stils um eine Orientierung der jeweiligen geografischen Lage oder geht es darum, dass man sich mehr auf den Boden bezieht, beziehungsweise den Ausbau, natürlich auch das Thema der Rebsortenklone ist natürlich auch ein wahnsinnig zentrales Thema, was insbesondere in der Winzerschaft natürlich für heiße Diskussionen dort sorgt. Aber generell muss man ja wirklich sagen, dass man da auch natürlich herrlich drüber streiten kann, ob ein Wein jetzt geologisch, klimatologisch oder önologisch geprägt ist. Aber was das angeht, ist, glaube ich, das so der Fundus für die wirklichen Diskussionen.
Das hätte man am Schluss nicht besser formulieren können. Tja, da sitzen wir nun, Moritz und ich. Am Ende dieses wilden Ritts durch die Central Coast. Der Nebel hat sich gelichtet, die letzten Tropfen sind im Glas verdunstet und ich habe, hoffentlich wie du, das Glück, dass mein Gaumen und mein Hirn gleichzeitig glücklich sind. Und das nicht zuletzt dank Moritz. Du bist eben nicht nur ein Sommelier, ein Experte. Du schaffst es, diese Balance zwischen eben auf der einen Seite Präzision, Wissen, Tiefgang und auf der anderen Seite dieses kalifornische lebendige Feuer im Blut, in deiner Aussprache, in deiner Art, die Dinge nahezubringen, zu vereinen und zu transportieren. Du hast nicht nur Fakten serviert, du hast uns die Seele der Sandrikus eingeflößt. Vielen lieben Dank für die Anekdoten, für deine Interpretation der Weine, für die Verbindung, die du zur Sandrikus für uns geschaffen hast. Einfach für dich, für die Art, wie du es mit diesem Enthusiasmus und dieser Begeisterung rübergebracht hast. Vielen lieben Dank dafür. Danke für diesen Deep Dive Sandrikus, danke für deine Zeit und danke für deine Emotionen. Und noch ein ganz großes Dankeschön an die Importeure. American Wine Club, Havesco, Lobenberg, K&U, die Weinhalle und Weingarten Eden, dass sie uns die Weine für diese Episode zur Verfügung gestellt haben. Und natürlich für euer Engagement um die kalifornischen Weine. Und noch ein ganz großes Dankeschön an dich fürs Zuhören, fürs bei uns sein, fürs Begleiten, fürs Feedback geben, dass ihr diese Deep Dives gerne mögt. Und ein großes Dankeschön fürs Liken, fürs Begleiten, fürs Bewerten. Jede Bewertung, jedes Mal, wenn ihr das Follow-Button drückt, hilft uns das ungemein der Sichtbarkeit und dass dieses Format länger bestehen bleibt. Vielen lieben Dank dafür. Denn dank der großartigen Partner und ja auch dank dir heißt es wieder, nach dem Freitag ist vor dem Freitag. Nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Und nach einem Deep Dive Central Coast, Kalifornien, reisen wir wieder nach Hamburg. Aus einem der spannendsten 3-Sterne-Restaurants in Deutschland, aus dem Restaurant Herle im Hotel 4 Jahreszeiten, den großartigen Christian Scholz.
Mein Name ist Johannes Schellhorn, bin Wirt, Co-Gründer und Sommelier aus Leidenschaft in der Freundschaft in Berlin. Ich war schon mehrmals in diesem Format zu Gast. Die Interessierten können da gerne nochmal zurückhören. Und ich darf lobende Abschiedsworte über Moritz Christian Brand sprechen. Der Moritz ist einer der wenigen, die dorthin gehen, wo es wehtut. Das zeigt nicht nur der Fakt, dass er in Rinteln lebt. Es gibt ganz, ganz tolle Menschen in der Branche, aber dann nochmal die, die nochmal eine Schippe drauflegen und da gehört Moritz dazu. Es gibt niemanden, der so genau, so präzise, so profund in seinem Wissen und trotzdem immer neugierig auf Neues ist, wie dem Moritz. Und gleichzeitig auch nicht den Humor verliert. Und darum macht es auch immer Spaß, irgendein Klamauk mit dir, Moritz, wieder anzugehen. Danke fürs Zuhören.